Diese Folge wird dir präsentiert von Disney Plus, dem neuen Streaming-Service, der dir die beste Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr bietet. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Der da, der mir heute gegenüber sitzt, ist Pionier des deutschen Hip-Hops. Teil der erfolgreichsten Band, die wir in unserem Land haben. Ein Wortakrobat, der so spielerisch mit Sprache umgehen kann, wie nur sehr wenige. Ein absoluter Adrenalin-Junkie. Und wenn es jemanden gibt, der mir den Rang in Sachen Star-Wars-Wissen abläuft, dann definitiv er. Mein Freund Michael Smudo Schmidt. Ich freue mich wahnsinnig, dass du endlich mal dabei bist. Herzlich willkommen.
Schön hier zu sein.
Endlich, mein lieber Smudo.
Jetzt sitzen wir hier.
Ja, jetzt sitzen wir hier. Corona-Abstand halten wir, aber gleich die erste Frage, die uns ganz nah aneinander bringt. Welches ist der Film deines Lebens? Dein Lieblingsfilm?
Also ich habe mehrere Filme, die ich gut finde, und für jede Situation gibt es tolle Filme. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich fand 2001, ne? Odyssee im Weltraum.
Ey, das ist so spannend. Darf ich dir ganz kurz was zu sagen? Alle sagen, das ist ein Meilenstein. Das ist Stanley Kubrick, ne? Ja. 1968. Ich bin ja ich stehe der These gegenüber, dass ich diesen Film völlig überschätzt finde. Und du sagst mir jetzt, warum das so ein geiler Film ist.
Ja, also aus heutiger Sicht mag das sein, aber das ist natürlich auch, man muss die Zeit sehen, aus der kommt. Und natürlich mal neben dem künstlerischen sozusagen, die Art und Weise, wie Kubrick filmt und sowas, damals absolut revolutionär war. Und auch so eine Zeit, in der man auch noch groß den Künstler raushängen kann, ist eben auch die große Frage, inwiefern zum Beispiel künstliche Intelligenz eine Seele haben kann oder einen Überlebenstrieb. Darum geht's ja, ne, dass die künstliche Intelligenz an Bord dieses Raumschiffs
Hal
anfängt durchzudrehen und anfängt, weil er quasi von außen den Geheimdienstauftrag bekommen hat, die Crew zu überwachen, quasi sein Gewissen durchdreht und dieser Konflikt ihn dann zum Killer macht. Und das, so eine Geschichte mit künstlicher Intelligenz und diese Frage, das ist eine typische 50er Science-Fiction-Frage, die in den 70er und 80er im Kino groß aufgebaut wurde. Und da ist zum Beispiel Odyssee im Weltraum einfach ein großer Film. Das war auch, glaube ich, der erste Science-Fiction-Film, in dem Science-Fiction so dargestellt war, also Weltraumfahrt so dargestellt war, wie sie wohl mutmaßlich sein wird. Mit so einem großen, mit so Raumstationen, die sich drehen, um Gravitation zu erzeugen und sowas. Das war alles eben heißer Scheiß.
Das stimmt.
Heute ist das anders natürlich. Heute gibt es zum Beispiel, also ich bin im Allgemeinen, mag ich Space-Filme. Na, man hat auch der Action-Kracher, wie hieß der, Gravity mit Sandra Bullock, sehr gut gefallen.
Und George Clooney, ja.
Und wenn wir auch schon, aber ich finde auch zum Beispiel ganz andere Filme sehr schön.
Aber warte mal ganz kurz, noch einmal kurz zu Space Odyssey. Weil es gibt ja zwei Faktoren, die ich spannend finde an diesem Film. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gelangweilt und ich oute mich jetzt. Aber es gibt zwei Sachen, die ich spannend finde. Nummer eins, der Film kommt ja die ersten 25 Minuten komplett ohne Dialog aus. Was ja für damals überhaupt nicht nachvollziehbar war. Und es gibt so eine schöne Geschichte, dass Rock Hudson damals aus der Premiere rausgegangen ist, nach 30 Minuten gesagt hat, was soll das? Ich verstehe es nicht. Und die andere Geschichte ist ja, dass ja erst kurze Zeit darauf die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind und ja ganz viele Verschwörungstheoretiker, was ja leider gerade wieder groß im Kommen ist, gesagt haben, dass Stanley Kubrick durch seine Special Effects den Weg gebahnt hat, dass die Amerikaner so getan haben, als wenn sie auf dem Mond gelandet sind.
Also weil Stanley Kubrick kultiviert hat, dass die Amerikaner die Tricks so gut drauf
haben. Genau.
Ja, oft sind auch Verschwörungsgeschichten und überhaupt Geschichten im Allgemeinen weben sich ja oft zusammen aus echten Geschichten und erfundenen Geschichten. Also, was ja auch zum Beispiel, ich meine, keine Ahnung, wir alle bilden uns ein, wir wüssten, wie ein explodierendes Auto aussieht, aber in Wirklichkeit haben wir das noch nie gesehen.
Stimmt.
Das war schon eine Million Mal im Film, aber wie es wirklich aussieht, wissen wir wir alle nicht.
Hast du schon mal gesehen?
Naja, gut, in diesem Fall beim Autorennen, also nicht in echt, aber halt zum Beispiel alte Übertragung, 60er, 70er Jahre, schreckliche Unfälle, kommt das wohl schon mal vor. Aber so solche Sachen, so wo man denkt, man kennt das schon, aber kennt man es gar nicht. Und ich glaube, so verwebt sich das.
Ich saß mal im brennenden Auto.
Ach ja. Oh ja, ich saß übrigens auch mal nicht in einem brennenden Auto bei Raab, in der Stocker Racing.
Oh Gott, ja, aber das ist ja prädestiniert für dich. Ich saß in meinem Privatauto auf der Hamburger Roten Baumchaussee und ich hatte ein sehr altes Auto. Das ist dann, kam ins Stocken. Ja, genau, dann habe ich wieder den Anlasser angemacht und auf einmal stürmt jemand von der Seite und haut gegen die Scheibe und sagt so, dein Auto brennt, spring raus. Und ich so, was? Und in der Sekunde wölbt sich die Motorhaube vorne. Und dann sind wir in unterschiedliche Restaurants gegangen, um Feuerlöscher zu besorgen. Die hatten alle keinen. Dann mussten wir am Ende mit Wasser den Brand löschen.
Verrückt.
Aber es ist zum Glück nicht explodiert. Aber jetzt sind wir
abgeschwiffen. Genau, Lieblingsfilme. Zum Beispiel, es gibt noch einen ganz anderen Lieblingsfilm. Es fällt mir gar nicht ein, wie der heißt. Das musst du mir auf die Sprünge helfen.
Oh, da bin ich aber gespannt, ob ich das kann.
Mit Jim Carrey und, wie heißt doch sie aus Titanic? Meine Güte.
Kate Winslet.
Die beiden haben einen Film gedreht.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Das ist zum Beispiel lange mein Lieblingsfilm, den Namen ich mir nie merken kann. Weil das gefällt mir übrigens auch sehr gut. Auch den Filmemacher habe ich auch vergessen. Der hat auch mit Donald Kaufmann auch diesen wundervollen Film Adaptation gemacht, den ich auch grandios finde.
Spike Jones, oder nicht?
Egal, jedenfalls. Ah, nee, der hat auch, war das Spike Jones?
Ja,
das
nee,
war
nee, auch, nee, nee, nee,
Spike aber Jones. Aber auch so ein Videoclipmacher war das auch. Jedenfalls, da findet er zum Beispiel, das ist die Geschichte, dass...
Ach, Michel Gondry.
Genau.
Der hat den Film gemacht.
Und Jim Carrey in dem Film, es gibt eine Therapie, da kann man sich unerwünschte Erinnerungen wegoperieren lassen. Und Carrey hat eine traurige Liebesgeschichte hinter sich und lässt die abamputieren und dann verliebt er sich wieder, und nur um dann im Laufe des Films festzustellen, dass das die gleiche Liebe war, die gleiche Beziehung. Und dann findet der Film teilweise innerhalb seines Geistes und dann auch wieder in echt statt. Und das ist teilweise so verwirrend, faszinierender Film, wie es erzählt wird. Oder auch ganz einfache Klassiker, Juliet und Julia oder so ähnlich, die alle gut finden. Oh Gott.
Juliet und Julia.
Ja, genau, mit... Der Matt Meryl Streep ist ein Film, in dem es ums Kochen geht. Kochen und Genuss.
Ach ja, logisch.
Meryl Streep spielt doch die unterforderte Gattin eines Botschafters und die dann in Paris ist und anfängt in die 30er, 40er, 50er Jahre, keine Ahnung. Sie fängt das Kochen an, die Pariser Kochschule, die sehr männlich ist, und da kommt sie als aufbrausende Lebefrau und extrovertierte Amerikanerin rein und liebt das Kochen und macht irgendwie 500 Seiten, erfindet sie ein Kochbuch, sie will das ultimative Kochbuch schreiben für alle. Ist zum Beispiel, keine Ahnung, ich finde super, wie sie spielt, ich finde es toll, wie das alles in Szene gesetzt wird. Die andere Geschichte von der jungen Frau, die das in einem Internetblog nachkocht, ist total langweilige 90er-Scheiße. Aber nur die Meryl Streep-Parts, kann ich sagen, auch mein Lieblingsfilm.
Aber basierte der nicht auf einer...
Die Julia Dingsbums, die quasi da porträtiert wird von Meryl Streep, die gibt es wirklich. Diese Frau hat wirklich in Frankreich das Kochen gelernt und diese ultimative verrückten Buchbände rausgebracht. Hat später auch, glaube ich, einen Kochkurs gemacht. Ich meine,
aber so was sagt uns das? Können wir auch noch Köche werden? Du bist bestimmt ein Koch, ne?
Ich koche total gerne, also manchmal phasenweise. Wer gut essen kann, soll auch gut kochen können.
Aber kannst du denn gut kochen?
Ich weiß es nicht. Aber ich koche gerne, mich interessiert das. Ich habe mal gefastet und das erste Mal mit Fasten, keine Ahnung, wie alt war ich da, 25 oder so, hat mich das so angeflasht, weil nach 3 Tagen nichts essen, riechst du, dass vor einer Stunde einer einen Döner gegessen hat und einer Haustür vorbeigegangen ist und so ein Flash bekommen hat auf Aromen und fand das so irre. Und dann habe ich so ein italienisches Kochbuch gekauft, wo die einfach seitenweise sich über Tomaten ergehen und so. Ich dachte, ja, eine Tomate, irre. Und fing an. Und die tolle an italienischen Küche ist ja auch, die ist einfach und hängt halt nur mit den Zutaten zusammen und dann fing ich an zu kochen, alles Mögliche. Aber ich bin da relativ allein auf weiter Flur. Ich habe mir eine komplizierte Gans gemacht zu Weihnachten, die, glaube ich, nur ich gegessen habe. Und meine große Tochter hat auch mal probiert.
Aber ich finde das gut. Ich bewundere ja Leute, also du kennst ja auch viele Gastronomen. Ich fand es immer so spannend. Ich war einmal bei Tim Melzer zu Hause und der hat dann ich hatte das Gefühl, 25 Herdplatten was gekocht und überall Köche, das hätte mich schon überfordert. Ne? Ich finde schon Nudelwasser aufsetzen und dabei Tomatensauce kochen, muss ich schon aufpassen, dass das eine nicht anbrennt. Und er lief dann rum und meinte so, warte mal hier, und dann da noch was reingeschmissen und da und dann irgendwo noch was abgebrochen und dann abgeschmeckt und dann meinte so, tschüss. Ich gehe dann und dann haben wir das alles gegessen. Und ich fand's super.
Ja, also die großen, die tatsächlichen echten Köche, wir haben auch bei uns im Haus mal einen Koch gehabt, wenn wir da abends unser gemeinsames Eigentümer-Grillfestchen gemacht haben, dann hat der aufgetrumpft und hat halt mir am Grill gezeigt, wie man den 800-Grad-Grill richtig benutzt. Oder der kommt damit so, ich habe hier so eine eingelegte Dings und ein spezielles Gewürz dort. Professionelle Köche sind nochmal anders drauf. Die haben, also ich koche halt gern, das ist was anderes.
Aber ihr habt mir für meinen Grill, das finde ich total nett, ihr habt mir was sehr Nettes geschenkt, und zwar für meinen Grill ein Nachtlicht.
Sehr praktisch.
Ne, dass du den an den Griff schraubst, dass du nachts auch grillen kannst, weil das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht in der dunklen Jahreszeit, man darf ja nicht raus, ist Grillen aber auch sehr befreiend.
Total. Ich finde Grillen, ein guter Grill, muss irgendwie in der Nähe sein. Ich baue den manchmal total einen normalen Arbeitsbetrieb beim normalen Kochen ein. So manches, also Holzkohle kann nur, was Holzkohle kann, wobei ich einen Gasgrill benutze, aber es gibt so manche Sachen, die gehen einfach wirklich nur dort.
Ach, das heißt, also wenn ihr auf Tour seid mit den Fantas, dann sagst du, ich hätte gern in meinem Trailer einen Grill.
Nein, das nicht. Mit den Fantas auf Tour ist einfach, es ist ein Standard-Fanta-Catering.
Da ist kein Grill. Der Grill. Okay, aber wir sind schon wieder abgeschwuffen. Ja. Ich sag jetzt mal abgeschweift. Also du hast jetzt gesagt, also Julie und Julia, ein Film, den du ganz spannend fandest. Wir waren schon bei 2001, Space Odyssey. Mhm, gibt's denn noch einen Meilenstein, sag ich mal, vielleicht auch deiner Jugend, über den du gerne parlieren würdest?
Naja, ich meine, total legendär war für mich der erste Krieg der Sterne-Episode, oh. Was, 4 oder 5, das sagen alle, ich weiß. Aber vor allem auch in der Rezeption, also was es überhaupt bedeutete. Was war ich denn, 9 oder 10 oder 11, 77, 78 kam er raus, oder war für mich zu sehen, und das war überhaupt da, Kino, ins Kino zu gehen, das ganze Spektakel in so einen großen Saal gehen und die aufgepluschten Sessel und so, die riesige Leinwand und der Sound. Und dann wurde THX ja eingeführt, das Soundsystem, zusammen mit Star Wars. Also zum ersten Mal in so ein Kino zu gehen, und dann hörst du erstmal den Basswoofer, das ganze Kino vibriert, und du siehst noch nicht das Schiff, das dich gleich überholt, ist ein Effekt, den es bis dahin nicht gab. Und da sitzt du als 10-Jähriger drin und es bläst dich einfach nur um. Und das war auch noch, hinzukommen noch auch tricktechnisch. Da gab es keine digitalen Effekte, alles war analog gemacht, von aus Holz geschnitzt. Die haben extra Kamerabauten gemacht, wo man quasi den Reinflug in den Todesstern, in den Kanal, wie man das so aus First Person Perspective sehen kann. Alles wurde gebaut und gedenkt, das zum Beispiel. Dann bis dahin war Science Fiction entweder Kampfstein Galactica Action oder so, oder der irgendwelche
Star Trek.
Oder naja, und Star Trek war ja auch eigentlich mehr Soap
als Science
Fiction. Und oder hier bei Raumschiff Orion, wie die Effekte, oder es war alles nur Quatsch. Und bis dahin war, oder Science Fiction war eben total ernst, ne? Odyssee im Weltraum oder so etwas. Aber so eine Geschichte mit Märchen und Monstern, gut gegen böse und so, es war so ein modernes Märchen mit noch nie dagewesenen Trickeffekten. Und das war absolut in jeder Beziehung umwerfend. Hinzu noch übrigens von einem drehbuchtechnisch total unbegabten George Lucas, der eigentlich in Filmdingen überhaupt nicht gut ist. Hat einfach eines der größten Meisterwerke und spielt natürlich auch rein von der Marke her. Das ganze Universum ist bis heute valide. Das, finde ich, ist ein Film, der darf absolut ein Lieblingsfilm sein. Nur würde ihn jeder nennen, ist aber auch schon eine Bibel, weil auch wir Fantas dazu eine Beziehung haben. Mein noch jüngerer Bruder, dem ich mit voller Faszination erzählt hatte, wie irre dieser Film ist, der das aber nicht sehen konnte, weil er viel zu jung war, da reinzugehen. Es gab kein Video, DVD oder Internet, man sich das nochmal angucken konnte erstmal. So, das erste, was es gab zu kaufen, war eine Schallplatte, ein Hörspiel, welches aus dem Soundtrack gemacht wurde von dem Kinofilm. Und das haben wir wirklich jeden Abend zum Einschlafen
gehört.
Wir konnten es auswendig sprechen.
Das wusste ich gar nicht.
In und auswendig. Also jedenfalls das, was auf der Schallplatte war, da war natürlich nicht als 2 Stunden ein Epos-Film drauf, das waren halt irgendwie 2x20 Minuten zusammengeschnitten oder 2x25 Minuten. Und von daher konnten wir wirklich alle Zitate auswendig. Und bevor ich Thomas D. von den Fantas in echt kennenlernte, sitze ich im Schülerkino, wo dann mein Bruder und ich hingegangen sind, als endlich dort Star Wars lief, keine Ahnung, wieder 10 Jahre später, und hören und gucken uns Star Wars an im Kinderschülerkino von der Schülermitverantwortung von der SMV im Schulgebäude für 1 Mark Eintritt. Und hinter mir sitzt Thomas D., den ich noch nicht kannte. Und wir haben die ganze Zeit den Film mitgesprochen, mein Bruder und ich. Oder haben ihn so auch vorgesprochen, noch bevor es passiert. Pass auf, die sind auf den Fersen am Kino. Pass auf, die sind auf den Fersen. Und Jahre später erzählt mir Thomas, wir haben nämlich Star Wars dann später von der Schallplatte runtergescratcht als Band, weil wir so coole Sprüche, wir haben keine Soul-Sprüche, so 1, 2, 3, 4 von James Brown scratchen können für unsere Hip-Hop-Songs, die wir, den US-Hip-Hop, den wir nachgemacht haben erstmal, bevor wir mit deutschen Texten anfingen. wir wollten auch coole deutsche Stimmen haben. Und dann haben wir halt Luke Skywalker. Wer ist sie? Sie ist wunderschön. Ist ja in Dieter zum Beispiel drin. Und verschiedene andere Sprüche gescratcht. Und wir sitzen so im Studio, scratchen rum mit den Sachen. Und dann erzähle ich, dass sie das alles auswendig kennen, wegen der Platte. Und Thomas fällt ein, dann warst du derjenige, den ich vor Jahren vor mir sitzen hatte, der da mit einem anderen saß und die ganzen Zitate nachgesprochen hat. Ja, das war ich. Also, das ist auch meine Star Wars Geschichte. Deshalb darf ich sagen, Episode 5 oder 4? Star Wars, das ist einfach Krieg der Sterne, hieß das. Krieg der Sterne.
Aber witzig.
Ist mein Lieblingsfilm.
Aber hat Thomas denn auch gesagt, hat ihn das genervt oder fand
ging
er das?
Voll auf den Keks. Das fand er richtig scheiße.
Das kann ich mir aber auch vorstellen. Das
ist ja richtig scheiße.
Wenn jemand das die ganze Zeit, kannst du das immer noch alles nachsprechen?
Also jetzt, ich, aus dem Kopf, na klar, die meisten Sachen haben wir zitiert auf der Schallplatte. Verzeihung, Sir, aber wissen Sie, wovon er redet, sagt C3PO zum Beispiel, als er aus dem Ölbad gehoben wird und Obi-Wan Kenobi sich mit Luke Skywalker über die Aufzeichnung von R2-D2 unterhält. Aber ich muss antriggern. Ich höre ein Stück und dann fällt mir es wieder ein. Mittlerweile ist es auch so über die Zeit und das wiederholte Mal gucken von allen möglichen digitalen Neuveröffentlichungen von Star Wars, die ich da selbstständig mit Schritt halte, ist der Film auch mehr oder weniger als Ganzes jetzt mittlerweile gespeichert. Und ich muss sagen, es gab auch eine lange schwache Phase in den 90ern von Star Wars, aber ich muss sagen, dass mir die jüngste Variante, es gibt ja zwei New Generations, den ersten davon fand ich faszinierend und beim zweiten dachte ich, oh mein Gott, irgendwie ist es wie so ein Videogame. Die ersten 20 Minuten von einem Endgegner zum nächsten. Aber es hat nicht lang gedauert. Auch dann hat mich das dann so nach einer halben Stunde, ich wäre fast aufgestanden aus dem Kino und gegangen, mich das Star Wars Fieber eingeholt und das alte Gefühl wieder gegeben, was ich hatte als 10-Jähriger im Kino damals.
Das ist spannend, weil ich finde die 9, also 7, 8 und 9, ne? Also 7, finde ich, ist ja dieser Nostalgiefaktor ein ganz wichtiger Treiber, dass man sitzen bleibt, weil wir als alte Männer sehen uns da als Kind wieder, ne? Und da gibt's ja ganz viele Parallelen. Und dann, finde ich, hat es so ein bisschen verloren, weil es ja im Prinzip nichts Neues war, nur ein bisschen in einem neuen Gewand. Wobei ich ja nicht verlange, dass es immer alles total neu sein muss.
Das Personal wird ja auch ausgetauscht. Wir sind jetzt also auch personell sozusagen in einer komplett neuen Generation drin. Ja.
Also ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Obwohl von den neuen finde ich immer noch Rogue One.
Ja, auch mit großen am besten. Spaß gemacht.
Den fand ich super.
Ist es nicht bei Rogue One, muss am Ende auch so eine Videogame-Dramaturgie. Wir müssen diesen Knopf drücken. So am Ende ist doch dieser eine Knopf, der gedrückt werden muss. Und alles ist drauf. Das ist man auch schon. Mittlerweile sind Videogames komplizierter als die Action-Folgen von da. Aber es hat was Lagerfeueriges, ehrlich gesagt. Mich muss der Film eher in dem Gefühl umarmen können, was ich eben hatte, als Kino. Star Wars war auch ein Einstieg für mich, ein Kino-Geek, ein Film-Geek zu werden. Aber so gibt es ja, und das ist immer das Tolle an großen Filmen, so gibt es immer wieder verschiedene Filme für verschiedene Episoden im Leben. Zum Beispiel der vorhin genannte Adaptation mit Nicolas Cage und Donald Kaufmann im Drehbuch hat mich für die Mechanik von Dramaturgie entflammt, was ja auch, wie man bei einem Lied, sag ich mal, so gewisse Sachen einfach nicht neu erfinden kann, sondern die sind so. Der Refrain muss greifen, die Strophe dazwischen ist nichts weiter als, es ist zwar schade für jemanden, der Rapmusik schreit, aber das dazwischen ist einfach nichts weiter als der Zeitvertreib bis zur nächsten Strophe, bis zum nächsten Refrain sozusagen. Der Hook muss stimmen und Strophe, Refrain, natürlich kann man das mal brechen und den Künstler raushängen lassen, aber im Kern ist ein Song so. Und im Kern ist ein Film eben so. Es gibt jemanden, der hat ein Problem und das Problem wird gelöst. Und das passiert dann quasi auch unterbewusst bei dir selbst als Zuschauer. Und wenn das alles schön auf dich passt und wenn dann der Geschmack stimmt, also du bist ein Science-Fiction-Film, dann ist die Geschichte ein Science-Fiction oder so etwas und das trifft dich irgendwo, dann ist es vor allem vom Gefühl her ein schöner Film. Und das kann man generieren. Das kann man auch sehen in der Qualität und das kann man sogar, das finde ich auch so faszinierend, amerikanischen Drehbuch-Professionalität, das kann man auch industriell sozusagen hochpunchen. Während hier in Deutschland irgendein toller Schreiber ein super Buch schreibt und das mit einem Team von 4, 5 Leuten vielleicht dann nach 6 Jahren zur Vollendung, zur Drehreife gebracht hat, hast du in den USA schon mal eine Handvoll, die es schreibt. Vielleicht eine Buchvorlage. Und das ist eine Buchvorlage, ist ja deshalb auch hart, weil da schon mal 10 Jahre reingeflossen sind. Also ist schon mal ein ziemlich gutes Ausgangsprodukt. So, stell dir vor, du machst Spaghetti nicht mit diesem Kackkäse, sondern mit einem, der 12 Jahre erstmal so und so im Essig gereift ist. Und dann fängst du an, daraus was zu bauen. Und dann ist der Film, hat dann ein Genre vielleicht. Und dann fang an, Comedy mal als Beispiel. Und dann kommt noch mal ein Team von 10, 15 professionellen Witzeschreibern, die punchen das Drehbuch noch mal. Und dann geht auch noch mal ein Dramaspezialistenteam rüber und baut die ganzen Stränge zusammen. Und dann ist das Ding drehfertig. Und dann wird's noch gedreht, ein Jahr oder zwei. Und dann kommen die Schauspieler erst dran. Dann kommen Typen wie Anthony Hopkins, die sagen, ich fange erst an, einen Film zu spielen, wenn ich das Ganze ganze Drehbuch 100-mal gelesen habe oder so, keine Ahnung. Dann hängen die nochmal dran. Also was für eine unglaubliche Arbeit das Ding ist. Und dann finde ich es auch echt hart, sich einen Film anzugucken, der scheiße ist, und sich dann zu sagen, was mache ich denn jetzt? Die haben das ja auch nicht nur für gute Worte gemacht und so. Aber das finde ich so faszinierend, und das ist nochmal echt ganz, ganz anders. Wenn du also dich in eine großartige Serie, wie zum Beispiel eine meiner Lieblingsserien ist Better Call Saul, wenn man sich das anhört, wie in einer dritten Staffel oder so, denn der eine seinem Bruder am Ende. Bei Serien ist auch cool, weil die Bögen so lang sind. Das heißt, wenn was Großes passiert, ist das quasi ein lang herausgezögerter Orgasmus. Endlich macht's Bang. Und dann, wie der seinen Bruder demontiert aufs Mieseste. Und du merkst, das ist zusammengepuzzelt worden von Hunderten von Leuten über viele Jahre. Jedes Wort im Dialog ist gesessen. Und dann wird's auch noch so großartig gespielt von einem Typen, Odenkirk, der ein Komödiant ist. Das muss ich sagen, da falle ich einfach um und sage, ich bin nichts, ich bin ja niemand. Das ist große Kunst, große Arbeit, irrsinnig geiles Kino oder Dings und sowas. Solche super Serien gibt es natürlich selten, und das fällt total.
Aber ist das inspirierend für dich?
Total. Mich inspiriert sehr, sehr viele Sachen aus Filmen. Es gibt Sprüche, die gefallen mir so gut, dann notiere ich sie mir. Natürlich meistens Englisch, dann ist auch eine Faszination, die zu versuchen, ins Deutsche zu übersetzen, und dann versuche ich daraus eine deutschsprachige Rap-Weisheit zu machen.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ich überlege gerade, wusste, dass das kommt, aber na klar, also ich habe es noch nicht, ich gucke einfach mal in meinen Notizzettel rein, da ist noch ohne Ende drin. Es gibt zum Beispiel eine Stelle bei der neuen Star Trek-Verfilmung, eine neue Serie von Star Trek, da gibt es diesen, ganz am Anfang, diesen neuen Captain der geheimen Flotte, die Black Fleet oder sowas, die haben also schwarze Anzüge, und die quasi in geheimer Mission unterwegs sind für die Föderation. Und der... Und die Hauptperson, Michael, die eine schwarze Frau, die Kapitänin der Enterprise ist, und die quasi eine Meuterei anzettelt, um die Welt zu retten, fliegt natürlich aus der Föderation raus, weil sie Meuterei begangen hat, aber sie wird dann gecastet von diesem Underground-Kapitän, und der versucht dann zu erklären, warum er sie genommen hat, weil sie so eine nonchalante Art hat zu reagieren. Ich muss mal kurz meine Notizen raus, und dann kann ich es weiter raus.
Aber das ist ja cool. Das heißt, du guckst die Filme passiv-aktiv, weil du dich zwischenzeitlich dabei ertappst, dass du irgendwas so cool findest, dass dich das für die Musik inspiriert.
Genau. So, jetzt wollen wir mal gucken, Inspiration. Ach so, ja, ich muss einfach mal
dazu muss man sagen, Smudo hat noch ein Festnetztelefon, deswegen dauert das ein bisschen länger, bis er die Notizen rausgekramt hat.
Das ist okay, Ahnung, genau. Und der sagt an einer Stelle, und dann ist Michael Burnham, die Kapitänin, steht also vor ihm, und die sind in so einer dunklen Ecke irgendwo, kann im Schiff, und der versucht, Michael Burnham, abseits von allen Ohren, die zuhören, zu sagen, warum er ihre Art und Weise auch mal die ganze Crew und das eigene Leben und aufs Spiel zu setzen, sagt er auch, Universal Laws are for Wackies. Context is for Kings. Und dann, also, wie man das übersetzt, muss man sagen, Allgemeinwissen ist für Arschlöcher. Nee, Allgemeinwissen ist für alle. Allgemeinwissen ist für alle, aber Context ist für Könige. Also keine Ahnung, das irgendwie zu finden, und das im Rheinland ist noch nicht passiert. Ich habe mal eins eingebaut, das ist jetzt aus einem Rap-Song, weil ich das da auch mache. Da erzählt ein Rapper, der sagt, everybody wants to be the best in the world. I just only want to have sex with my girl. Und das finde ich ist eine große männliche Weisheit, die für so, so viele Sachen gilt. Mir ist es nicht ganz gelungen. Ich habe sie in das Lied Kunst, nee, was, oh Gott, das eigentlich fällt mir nicht mal ein. Hier von Fantas, Kunst ist Kunst, und in einem Lied, in dem es um einen Künstler geht, ich muss mal einen Text gucken, aber fest euch an. Everybody wants to be the best in the world, I just want to have sex with you. Das fällt mir nicht ein. Das gibt's doch gar nicht, pass auf. hunderte von Filmen, keine.
Ja, das ist so viel Inspiration, so viel Textzahlen, Dinge.
Nur die ersten, manchmal ist es so wie mit der erste, das erste Wort muss mir einfallen, dann fällt mir auch der Rest ein.
Aber als Rap, sag ich mal, Texter, kannst du ja auch super Drehbuch schreiben. Weil es geht ja um Punchlines.
Habe ich mir auch mal eingebildet, dass das so ist.
Aber
ja, jetzt sind wir so ein. Ja. Heute will jeder Schmock nach vorne zwischen Koi. Ich habe keinen Bock auf Porno, ich will nur mit dir ins Heu. Das ist quasi meine inhaltliche Übersetzung gewesen davon. Weil auch Schmock und Bock sich reimt und Koi und Heu und auch, solche Sachen. Ich finde auch, aber ich will noch mal zu den Beispielen. Ich habe nämlich gerade hier in meinem Inspirationssheet, glaube ich, noch mal was gefunden.
Ja. Bin ich ja mal gespannt.
Ja, genau, in irgendeinem, genau, auch ein toller Film, Blue Book, wo quasi ein schwarzer Star-Pianist im Rassentrennung
Green Book meinst du?
Green Book, genau. Ja.
Nicht Blue, in Green Book. Viggo Mortensen, ne?
Genau, wo der quasi durch das rassistische Süd-USA fährt und dabei von so einem italienischen Mafia auch mit voll Rassismen gepflegten Haut drauf, hey, ich werde den Macaroni schon irgendwie beschützen mäßig, als Fahrer und Bodyguard anheuert und die beiden werden Freunde. Und das ist eine schöne Geschichte zwischen Schwarz und Weiß, aber auch eine tolle Geschichte über Musik und er spielt einfach unglaubliches Klavier. Und da hat er auch ein Count Basie-Zitat, in dem er sagt, you have to deal with the valleys or deal with the tears. Genau, nee, das heißt es, ich weiß, da weiß ich nur die Übersetzung, da heißt es, kümmere dich um die Täler, die Hügel erledigen sich von alleine. Also deal with the tears, the hills are coming along with it, nach dem Motto, die schönen Sachen, da muss man sich nicht drauf fixieren, sondern die Sachen, auf die sich wirklich zu verarbeiten lohnt, sind die traurigen Sachen oder sowas. Ich habe da noch keinen richtigen Fluss zu gefunden.
Aber Green Book ist ja ein Film, also Mahershala Ali hat ja einen Oscar dafür gekriegt, der wurde ja auch sehr kontrovers diskutiert, vor allen Dingen von einem der größten, sag ich mal, Independent-Filmemacher Spike Lee, ne, der gesagt hat, das ist alles so Klischee, das basiert ja auf diesem Buch, das ist ja ganz heiß diskutiert worden, weil in dem Jahr ja auch der Spike Lee-Film für einen Oscar nominiert war und er gesagt hat, das verhohnepiepelt im Prinzip auch die Schwarzen. Aber ich fand den Film auch spannend und ich fand es auch sehr gut geschauspielert. Und ich glaube, das ist ja das Schöne am Film, dass es eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten gibt und jeder da etwas Persönliches rauszieht.
Total. Also ich kann mir vorstellen, Spike Lee ist eigentlich echt nicht auf der Brotsuppe dahergeschworen. Er mag manchmal ein bisschen feuilletonistisch anstrengend sein, aber der ist nicht doof, hat selber auch wirklich ganz große Filme gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, was ihm nicht gefällt und das ist eben das, was so ein Film eben auch in die Breite nimmt. Es ist schon, ich sag mal, vielleicht ein bisschen zu schlagzeilig, was er da gemacht hat, was dieser Film am Ende ist. Aber also aus meiner Sicht war der Film auch noch überwiegend sehr lehrreich. Und ich muss auch sagen, dass es mir so ein bisschen unangenehm aufgestoßen ist, dass quasi die weiße Welt des Piano-Publikums eben die spießige ist. Und dann gehen sie aber doch irgendwie ganz befreiend zum Schwarzen Laden um die Ecke und haben da richtig Spaß. Das ist ein Klischee. Und das ist sicher auch etwas, wo ich mir gut vorstellen kann, dass Spike Lee das irgendwie uncool fand. Und dann auch dort wird dann geklaut. Dort werden die Reifen irgendwie aufgeschlitzt und so. Und das ist vielleicht irgendwie...
Ja, auf der anderen Seite ist es ja, glaube ich, auch wichtig, dass das Kino genauso wie die Serie auch mit Klischees spielt. Ne?
Also
es ist ja
genau Sachen wie die Musik. Sich eben auch nur... ich sag mal, durch eine blöde, schwarz-weißige Fallhöhe irgendwie rüberbringen. Man kann nicht alles wollen von dem Film, aber mich hat der sehr, sehr angenehm überrascht.
Gibt's denn, du hast ja eben schon eine Serie genannt, Better Call Saul, wirklich auch hier durch Bob Odenkirk toll dargestellt, der jetzt bald in einem Film raus mal zeigt, was in ihm steckt, da ist Nobody, wo er im Prinzip so ein, sag ich mal, wie soll man das nennen, einen in die Enge getriebenen Spezialagenten mimt, der durch unfassbare Brutalität dann das Handwerk der Bösen legt. Das ist so ein bisschen in Anlehnung, glaube ich, an all das, was da gerade von Keanu Reeves, Liam Neeson und sowas kommt, weißt du, der Everyday Man, der auf einmal über sich hinauswächst, weil er so eine Militärausbildung hat. Gibt es da noch andere Serien, bei denen du sagst, da bin ich echt hängen geblieben und die haben mich total beeindruckt?
Also eine Serie, die mich neulich wirklich absolut nachhaltig umgehauen hat und stark auch mitgenommen hat, im Sinne von Traurigkeit, war die englische Verfilmung hier, Chernobyl, diese Serie über das Chernobyl-Desaster. Was ich ja als Teenager mitbekommen habe, als es plötzlich in den Nachrichten hieß, ja, man soll vielleicht nicht so viel raus oder keinen Salat aus Ostdeutschland essen. Irgendwie so in diese Richtung ging das. Und auch später war das ein politisches Thema auch, weil es ging auch einher mit atomarem Wettrüsten und so weiter. Und am Ende war Chernobyl auch, am Ende war es auch sicher etwas, ohne das Gorbatschow, Perestroika und all das Ganze und der Zerfall der UdSSR hin zu einem, in Anführungszeichen, gesetzten demokratischen oder einem anderen Staat eben passiert ist. Und das wäre so vielleicht nicht möglich gewesen. Das war also in vielerlei Hinsicht bemerkenswert und habe ich auch mitbekommen. Aber in der Serie wird so realistisch dargestellt, was wirklich passiert ist und was wirklich auf dem Spiel stand. Und das war auch noch, hinzu kommt noch, dass mir das britische Schauspiel Ich weiß auch nicht, aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, es rückt noch näher an einen heran. Es ist irgendwie noch direkter. Es gibt diese Verfilmung auch von einem meiner Lieblingsschauspieler von der Zeitung, wie Vincent D'Onofrio sein. Also ein bisschen ähnlich aus wie mein Vater. Und er ist ja Vincent D'Onofrio, egal, der hat einen hyperintelligenten Kommissar in einer relativ einfachen in Criminal Intent US-Krimiserie gespielt. Und diese Krimiserie wurde 1:1 ins von englischem Team gemacht. Die gleiche Serie, Criminal Intent UK. Und obwohl es die gleichen Geschichten sind, greifen sie einem viel mehr. Das Spiel ist krasser von den Leuten. Vielleicht ist es auch die europäische Kulisse, die einen näher heranrückt. Und auch die Art und Weise, dass die alte Serie aus den 90ern und die andere etwas später auch anders gefilmt und beleuchtet und so. Aber das war zum Beispiel etwas. Chernobyl wird von englischen Schauspielern gespielt. Es rückt so nah an einer ran. Und was überhaupt auf dem Spiel spannt, wie unglaublich krass das war. Und auch in was für einer Situation so jemand wie Gorbatschow war. Und auch mit welchen filmischen Mitteln das war, weil die tatsächliche Chef der Atombehörde, dieses Puzzle versucht zu lösen, der reportet hatte an Gorbatschow und an das Krisenteam, der hat immer so ein Gewissen, was mit ihm spricht, und das ist eine von der Atombehörde, eine Frau, die ihn immer heimlich treffen muss, die gibt es in Wirklichkeit nicht. Tatsächlich war das ein Team von 50, 60 Wissenschaftlern, die mit ihm gearbeitet haben. Es erinnert mich so ein bisschen an die Pandemie. Es ist nicht immer nur einer, und auch in einem sehr vielleicht restriktiven, eingeschlossenen, geheimhaltenden Staat, wie Russland und dem Tschernobyl-Ding, ist es trotzdem so, dass da ganz viele Menschen leben, ganz normale Menschen, die ganzen Ortschaften, die alle gewidmet sind und sich hinwenden an dieses Atomkraftwerk, weil es Arbeitsplätze und Wohlstand in die Gegend gebracht, weil es ein Meilenstein ist, ein technologisches Meisterwerk, was auch die Leute stolz macht, dass das explodiert und so sehr den Glauben in den eigenen Staat erschüttern kann, gleichzeitig aber auch die ganze Vertuschung, die Leute, die geopfert werden, die Menschen, die mit Händen die Trümmer runterschmeißen müssen, weil selbst Roboter, die auf dem Mond arbeiten können, das nicht erledigen können. All das wird reingepackt in den Film. Die Belastung der Menschen, auch dass es an irgendeinem Punkt scheißegal ist, um wie viel Menschen es geht, und darum geht viel, viel mehr zu retten. Und zu sehen, dass das ein Riesenhaufen von wirklich schlauen, gebildeten Wissenschaftlern sich Gedanken machen und alles geben, um zu gucken, wie kann ich das retten? Und ich finde das in die Jetztzeit übertragen, dieser globalen Pandemiekatastrophe, auch einfach eine... Das ist typisch auch für Verschwörungstheoretiker, dass sie keinen Glauben in die Intelligenz der Menschen haben. Sie sagen zwar, wir werden kontrolliert von unglaublich komplizierten Vorgängen, die keiner durchschauen kann, aber in Wirklichkeit haben sie kein Vertrauen in die tatsächlichen wissenschaftliche Perspektive des Menschen. Sie glauben, dass es einfacher ist, alle zu bescheißen, als sie können keinen Glauben schenken, dass es eine große kollektive Anstrengung gibt, weltweit übrigens auch in dieser vernetzten Welt, alle daran arbeiten, alles zu entschlüsseln. Das Genom, den Impfstoff, die Therapiemöglichkeiten. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich lass mich nicht impfen, weil ich habe Angst vor den Nebenwirkungen oder den Spätfolgen. Alter, es ist nicht wie Contagan, wo du ein Opiat jeden Abend einnimmst als schwangere Person und damit dein Embryo schädigst. Das ist einfach eine Impfung, die macht Peng und da gibt's keine Langzeitfolgen. Da entsteht entweder ein Antikörper oder er entsteht eben nicht. In 4 Monaten ist da überhaupt nichts mehr von dem übrig. Wie kann man sich nur dann anfangen, oh Gott, und dann wird davon, geht mir echt der Kaffee auf. Oder jetzt sind schon Hunderttausende von Menschen geimpft worden und Zehntausende innerhalb der Tests schon vor Monaten. Nichts ist passiert. Allergische Reaktion, was übrigens auch bei einer Heuschnupfen-Spritzenaktion passieren kann. Das ist passiert. Und trotzdem geht in Sachsen nur die Hälfte vom Impfpersonal impfen. Und dann denke ich mir, ey, ihr müsst euch alle mal Tschernobyl angucken. Das deckt das so offen. Mich hat das so traurig gemacht, diese eine Woche Tschernobyl durchbingen, dass ich bin echt scharf am Absinth-Abhängigkeit vorbeigerauscht. Hat mich echt runtergezogen.
Nee, aber ich finde, du hast etwas ganz Bezeichnendes eben gerade erzählt zu Tschernobyl, weil das ging mir genauso. Ich finde, es ist so nahbar und das, also man kann ja unterscheiden, ne? Das amerikanische Kino glorifiziert ja viel. Das ist ja, glaube ich, auch geprägt durch diesen unfassbaren Patriotismus, der ja auch gerade extrem bröckelt durch das, was in Amerika passiert. Aber das europäische Kino, also zum Beispiel für mich, und das ist jetzt vielleicht auch ein Klischee, das französische Kino, die Schauspielerinnen und Schauspieler haben immer so eine Grundarroganz, ne? So was Erhabenes, ja. Weißt du, was ich meine?
So was Kellneriges, französische Kellner.
Ja, genau, aber das Englische, und du hast es gerade angesprochen, Stan Skarsgård spielt da mit Emily Watson und sowas, die haben sowas sehr Nahbares, ne? Also sehr Unmittelbares, und ich finde das auch gut, dass Tschernobyl in keinster Art und Weise irgendwas glorifiziert oder verherrlicht, aber trotzdem fiktional etwas Reales darstellt.
Und es wird auch nicht groß auf den russischen Klischees rumgehauen.
Genau.
Sondern es bedient sich wirklich der Fakten. Ja, das also wirklich
und das eine ist so erschreckend,
Serie.
Ne?
Ja, das ist es ist auch hart zu sehen und vielleicht macht das auch traurig, dass man am Ende der Spielball von vielen vielen Zufällen ist. Also als Mensch oder als sonst viele, die meisten Sachen passieren durch eine Verkettung von Zufällen, durch Kombinationen davon. Man kann nicht sagen, dass Tschernobyl passiert ist, weil die Russen doof sind oder dumm oder kein Geld haben. Das war eine der modernst mögliche Reaktor in jener Zeit. Das zeigt aber auch, dass manche Sachen, weil das ist ja ein, der Fehler passiert durch eine ganz menschliche Geschichte, die man aus der Flugunfallforschung kennt, das nennt man autoritäres Cockpit. Der Alte hat was gesagt und keiner traut sich dagegen, was zu sagen. Beziehungsweise die kulturelle Struktur lässt es nicht zu. Es gab eine ganze Zeit lang, gibt es Erhebungen darüber, warum es bei taiwanesischen Airlines zu viel zu Unfällen kam. Das hängt auch mit dem Gefälle zusammen, wie Menschen autoritären älteren Leuten gegenüber kritikfähig sind oder nicht. Und da wollte eben der Alte was und keiner hat widersprochen. Selbst die, die widersprachen, wurden mit den kulturellen Mitteln oder mit den eingeübten kulturellen Mechanismen
mundtot gemacht.
Und dann passiert eben sowas. Und das gibt dem Film auch noch diese. Und das weiß man aber vorher nicht. Das Verrückte ist, solche Unfälle müssen manchmal passieren, um daraus Konsequenzen zu ziehen.
Also das ist ja am Ende auch menschlich. Barack Obama hat zum Beispiel mal gesagt, wir alle treffen Entscheidungen. Ne? In der Sekunde, in der du morgens aufstehst, hast du schon die erste Entscheidung getroffen, dass du nicht liegen geblieben bist, sondern aufgestanden bist. Nur bei jemandem wie Barack Obama sind von den 1500 Entscheidungen, die er fällt, 500 beeinflussen die komplette Welt. Und ich glaube, wenn du mit dem Stigma leben musst und auch mit der Bürde, das ist ganz schön anstrengend. Also du hast es ja gerade gesagt, es ist nicht ein Fehler, der zu Tschernobyl geführt hat, sondern es sind eine Aneinanderreihung von Entscheidung gewesen, ob die jetzt richtig waren im Detail oder falsch, sondern das große Ganze, das daraus entstanden ist, ist so dramatisch. Und ich finde, das zeigt die Serie und das ist ja auch so wichtig. Bist du denn, wir haben jetzt schon ein bisschen über Kino und Serie gesprochen, bist du denn eher Team Kino oder eher Team Couch?
Ja, alle eigentlich beides. Also ich würde öfters ins Kino gehen, Also ich gehe total gerne ins Kino mit meinen Kindern zum Beispiel und schaue mir wieder Kinderfilme an. Oder ich finde Couch auch super. Aber ich finde das Ereignis, ins Kino zu gehen, trotzdem noch was Besonderes, dahin zu gehen und so, ist ein bisschen schwierig, darüber jetzt zu sprechen, weil ich so lange nicht mehr im Kino war, auch Lockdown-mäßig. Aber ich vermisse das tatsächlich. Einfach auch einen großen Berg Popcorn nehmen. Ich weiß noch, wie ich in Gravity saß. Meistens mache ich das dann auf Tour. Wir sind auf Tour unterwegs und dann gibt's einen freien Tag und dann gehe ich meistens ins Kino. Und dann sitze ich alleine und gucke Gravity an. Im Kino war wirklich wenig los. Ich sitze dritte Reihe ganz vorne. Ich bin so ein Vornesitzer. Und ziehe mir dieses 3D-Spektakel rein und habe so einen Berg Popcorn vor mir liegen. Und dann ist der Film zu Ende. Das Licht geht an und ich habe neben mir überall die Popcorn so um mich herum verteilt, weil ich die vor lauter Aufregung so in mich reingebrettert habe, dass die Hälfte vorbeigeflogen ist. Das ist auch so ein schönes Kinoerlebnis. Mit den Kindern fällt mir gerade ein, mache ich etwas, was jetzt sind sie in ein Alter, was großen Spaß macht, ihnen die großen 80er und 90er Kinderklassik zu zeigen. Zum Beispiel haben wir uns die Zurück in die Zukunft Trilogie angeguckt, großartig, die aus heutiger Sicht ja vor 5 Jahren gespielt hat. Und das finden die irre, weil erstmal überhaupt dann, wenn ich ihm erzähle, dass Roger Howard, ein Zemeckis-Film, dass das große 80er, 90er Jahre Filmmacher sind, das fing überhaupt erstmal damit an, dass ich mit meiner Großen darüber philosophiert habe. Jetzt komme ich in ein Alter, wo man so philosophische Fragen stellt über das Weltall und so, oder künstliche Intelligenz, und dann wollte sie auch wissen, auf einer einsamen Insel, wie ist das wohl in echt? Und dann habe ich ihr Castaway mit Tom Hanks, auch ein Zemeckis-Film, gegeben, und dann sage ich, das ist ein Classic früh 90er Film. Da ist vielleicht, weil sie Flugangst hat, die Geschichte mit dem Flugzeugabsturz drin, die musst du überspringen, aber dann wird's richtig cool, weil er zeigt, wie ist das wirklich auf einer Insel, wenn es nicht geht. Das fand sie so faszinierend, das war der erste richtig große, ernste Kinofilm. Und dann habe ich gesagt, jetzt gucken wir mal an, was Zemeckis noch so macht. Und dann fanden die Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3, die meine mittlere Tochter kam an und sagte, Papa, ich muss dir erzählen, was da passiert ist. Ich kenne den Film schon, ja, aber ich muss es dir trotzdem erzählen, weil sie war so aufgekratzt, dass sie mir, allein die Tatsache, dass immer alles so knapp ist, Doc Brown hängt in den Seilen, eigentlich schlägt der Blitz gleich ein. Und dann fallen ihm die Kabel aus der Hand. Man denkt, alles ist verloren. Dann rutscht er runter.
Ist das nicht, weil der Ast noch runterfällt?
Ja, weil alles passiert auf dem letzten Drücker, auch wie Jurassic Park. Es ist nicht irgendwie 2 Zentimeter, sondern 1 Millimeter, eine Mikrosekunde zu früh statt zu spät. Es ist unglaublich. Und die waren so hingerissen. Und trotzdem lachen sie gleichzeitig über die behämmerten Bluescreen-Tricks aus heutiger Sicht. Und diese zum Teil lustigen Sachen, was so, wie das wohl war 2015.
Aber ich finde auf der anderen Seite, was ich so spannend finde an diesen 80er-Jahre-Filmen, das ist ja genauso wie Karate Kid oder sowas, ne? der dann neu aufgelegt wird mit Jackie Chan und dem Jaden Smith. Und dann guckst du dir die alten Filme an und dann denke ich auch immer so, Michael J. Fox, was für ein geiler Typ, ne? Also der ja so der Anti-Held eigentlich war, klein, quirlig, ein bisschen verwirrt, hektisch, hatte irgendwie nicht so richtig den Plan, immer gegen Biff angegangen. Und das fand ich so groß, Crispin Glover, der da auch seinen Vater spielt, das sind so groß, Christopher Lloyd, so großartig besetzt, aber dann auch Ralph Macchio, ne, als Karate Kid oder Mr. Miyagi. Ich finde, das sind so Figuren, und ich finde, das ist das Zeitlose, ne?
Also welche, die Gags auch, weil in den Gags Sachen passieren, die damals, also manchmal an kulturellen Ereignissen aufgehangen sind, zum Beispiel der Vater von Michael J. Fox McFly.
Ja, Martin McFly.
Von Martin McFly, der Vater, wo er dann, wie er ihn überredet, dass er doch noch seine Mutter datet. Und am nächsten Tag sagt sein Vater das zu ihm, ja, ich muss unbedingt sie daten, weil mir ist heute Nacht Darth Vader erschienen. Ja, er hat gesagt, er schmilzt mein Gehirn ein, wenn ich das nicht mache. Und seine Kinder lachen sich kaputt und hauen sie auf die Schenkel. Das ist brillant, wie dieser Gag funktioniert heute noch. Wahnsinn. Ja, das ist schon toll, das zu sehen. Im Allgemeinen ist es auch toll, finde ich jetzt so vatermäßig, wenn man spürt, welches Gefühl das der Film in einem auslöst und wie man das mit den Kindern zusammen verbindet. Und auch ich erinnere mich an große Kinokracher, die ich mit meinem Vater gesehen habe, wenn sie halt im Fernsehen gezeigt wurden. Solche Sachen, die wir dann gemeinsam geguckt hatten. Und das ist schon.
Wie zum Beispiel, was? Erinnerst du es noch?
Eine ganze Reihe Sachen. Übrigens, was heute jetzt auch als Serie für mich absolut brillant ist, ist Westworld.
Ja.
Haben wir im sozusagen.
Mit Jules Brynner,
das ist das Gruseligste überhaupt, wenn er mit 12 Jules Brynner mit seiner Glatzkopf im schwarzen Cowboyanzug durch die weißen Gänge des Labors gehen siehst und sie alle ummäht, da schläfst du 3 Tage lang nicht von. Aber Papa und ich haben es durchgezogen.
Aber soll ich dir mal was Unangenehmes erzählen, weil mein Vater ist ja auch so ein Cineast. Ich war mit ihm in 300 damals, als er rauskam. Ne?
Und was ja auch ein unglaubliches
Gemetzel ist. Ja, aber ich meine, es ist ein unglaubliches Gemetzel, aber das hat ihn nicht gestört. Aber weißt du, was mir richtig unangenehm war, ist diese Sexszene relativ zu Anfang, wo die sich da einmal durch die Laken vögeln. Und ich weiß noch, ich saß neben meinem Vater und ich meine, das ist jetzt, keine Ahnung, 10 Jahre her, ich weiß nicht, wann der Film rausgekommen ist, da war ich ja auch schon Ende 30. Mir war das richtig peinlich.
Vielleicht ist das gelernt aus deinem Elternhaus. Ich finde es meine Eltern haben immer bei Knutschszenen, wenn wir zusammen abends einen Film geguckt haben, hatten immer irgendwie so einen Hahn-Scherz gemacht, dass er überspielt. Und das hat sich sozusagen auf mich übertragen. Wenn ich das heute mit meinen Kindern, wenn es heute zu sowas kommt, versuche ich mit Absicht reaktionslos zu sein und zu gucken, wie die reagieren und wie die das machen.
Und? Ist es dem peinlich?
Nee, ich glaube, es spielt keine Rolle. Ich meine, es ist, glaube ich, auch eine andere Welt.
Also sagen die so, haben sich schon Papa, hör auf.
Nee, das nicht. Nee, die merken nicht, dass ich irgendwas anderes verfalle. Jedenfalls lassen sie nicht anmerken oder so.
Okay.
Aber ich glaube, die werden kulturell ganz anders groß. Die haben sich schon durch ganz andere Szenen getiktokt.
Also, ach so, ja, okay, vielleicht sind die da ein bisschen weiter schon als wir früher, aber ich finde es trotzdem spannend. Aber ich meine, ich glaube, das ist der Vorteil. Also Kino ist immer noch ein Erlebnis, aber dieses Zuhause gucken hat natürlich auch extrem viele Vorteile, weil man das wiederbeleben kann, was man selber damals so gefeiert hat. Ne? Du hast ja eben schon deutlich gemacht, dass du dich auch inspirieren lässt durch bestimmte Dialoge für die Musik. Bist du denn aber auch jemand auf der anderen Seite als Musiker, der einen Film auch musikalisch guckt? Also das heißt, achtest du auf die Musik, die eingesetzt wird? Es gibt ja, sagen wir mal, den passiven Teil der Soundtrack an sich, opulent wie bei Star Wars. Aber es gibt ja auch wie bei jetzt zum Beispiel Guardians of the Galaxy von Peter Quill, von Star-Lord, die Awesome Mixtapes, die ja auch wie ein Video sozusagen eingebaut werden in die einzelnen Szenen.
Ach so. Den speziellen Film kenne ich nicht, aber natürlich gibt es so Videoclip-Ästhetik, sage ich jetzt mal, wo so Action-Szenen mit einem gewissen Punch auch versehen werden. Das mag ich nicht so sehr. Was mir gefällt ist, also zum Beispiel bei Green Book fand ich einfach die Klavierperformance so unglaublich, hat mich so mitgerissen, dass ich erstens unbedingt in diesem Leben Klavier lernen möchte.
Und?
Naja, ich habe mit so einer iPad-App mal angefangen. Ich krieg's nicht auf die Kette. Ich muss mir das immer wieder regelmäßig zum Akkorde lernen ans Klavier setzen. Wenn die Kinder aus dem Haus sind. So, dann, ich glaube, im hohen Alter, dann fange ich mal an, Boogie-Woogie zu spielen. Um dann aber auch zu sehen, wie der Schauspieler sich das drauf schafft. Es gibt auch eine tolle Szene, wo, oh mein Gott, wie heißt denn der beste Schauspieler, den alle so toll finden, der Dead Man Walking gespielt hat. und mit Madonna zusammen war. Komm, sag mal, wie hieß
Sean Penn.
Ja, Sean Penn, genau, Sean Penn. Die einzige echte große Liebe, der Madonna bis heute hinterher traut.
Und, der Rebel.
Ja, genau, das ist der Rebel. Unfassbarer Schauspieler, wissen wir auch alle. Aber der hat Django Reinhardt gespielt in einem mäßigen Film. Aber Django Reinhardt, der weltbeste Gitarrenspieler, den spielt er. Und er hat für eine Szene das Original gelernt. Da gibt's eine Szene, da spielt der wie Django Reinhardt. Und das hat sich der 3 Monate lang täglich drauf geschafft. Unglaublich. Und ich weiß nicht, ob Dingsbums, der Doktor bei Green Book tatsächlich wirklich das Klavier gespielt hat.
Ich glaube, dass Mahershala Ali auch so jemand ist. Ich glaube, wenn der sagt, ich spiele so jemanden, dann macht er das auch.
Also es sieht jedenfalls aus. Es ist entweder unfassbar gut getroffen. Man sieht auch, manchmal wird sowas verspielt durch Schnitt und sowas. Und wenn man weiß, wie ein Instrument gespielt wird, dann sieht man das. Es sieht aus wie echt.
Aber das heißt, darauf achtest du dann? Also bei solchen Filmen wie hier mit
Lady... Ich achte nicht speziell drauf. Aber wenn ich sehe, dass es nicht passt, dann greift es mich halt nicht an. Ich denke mal, es ist aber ähnlich wie wenn jemand jemand ist ein professioneller Verkäufer im Supermarkt und dann sieht er, das passt nicht, dann berührt ihn die Szene nicht. Ich finde es schon wichtig in einem Film, dass man die Sachen authentisch hinbekommt. Die Authentizität natürlich eine Rolle spielt, wenn es bei dem Film eine Rolle spielt. Manchmal spielt es
nee, auch. Nee, aber ich finde, du triffst da einen Punkt und der ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass viele Leute vielleicht auch Schauspielerinnen und Schauspieler belächeln, die sich so akribisch auf eine Rolle vorbereiten. Aber ich glaube, es ist ja am Ende immer der Punkt, dass du als Schauspielerin und Schauspieler Make-Believe machst. Das heißt, du schlüpfst ja in eine Rolle und versuchst die so realitätsnah zu verkörpern, dass du dieser Person abnimmst, sie ist der Postbote, sie ist der Jazzmusiker, sie ist der Supersportler. Und ich glaube, deswegen ist auch wichtig, das Handwerk zu lernen. Ne? Also das heißt, darauf achtest du, aber gibt es denn jetzt auch einen Lieblingssoundtrack für dich?
Also gerade hier Green Book war etwas, wo ich angefangen habe, mir eine eigene kleine Klavier-Jazz-Playlist zusammenzubauen, mich da so ein bisschen durchzuwühlen. Und das macht mir großen Spaß. Es ist eh verrückt, wenn ich dann so oft auf dem Weg hier auch hierher in dieses Studio, um mit dir zu sprechen, habe ich auch meine Jazz-Playlist gehört und dachte, wenn mir jetzt jemand zuhören würde, was für ein Altherren-Tüdel, ich mir gerade anhöre, würden sie auch im Kopf schütteln, da ist ihn so weit, hat es der Deutschrapper also schon gebracht. Das zum Beispiel finde ich faszinierend. Ich finde auch, das ist ein 90er-Film, wo eine, oh Gott, da fällt mir auch Name nicht ein. Den habe ich auch lange nicht geguckt, weil ich dachte, der ist bestimmt doof, weil er nicht richtig, richtig cool ist. Da geht's auch um eine Band, die am Ende fast bei einem Flugzeugabsturz umkommt und dann geben sie alle eine ultimative Wahrheit zu und
also Tiny Dancer.
Nee, und der Schlagzeuger sagt, ich bin schwul.
Ja, Almost Famous.
Almost Famous, genau. Ja. Und bei Almost Famous dachte ich, oh ja, super, das ist ein Film darüber, wie jemand berühmt ist. Und dann war das aber, hat es eigentlich aber sehr gut einen Mechanismus beleuchtet, den ich aus meinem Job tatsächlich kenne, nämlich, dass man, jemand, der die Band liebt, aber auch ein Journalist ist und deshalb so gut über die Band schreiben kann, zu einem Partner von der Band wird, in der Berichterstattung über die Band und mit denen auch zusammen Sachen macht und dabei auch es für ihn die Faszination ist, festzustellen, wo zerbrechlich die einzelnen Charaktere sind. Natürlich sind die alle auch recht klischeemäßig aufgebaut, aber es wurde ein Mechanismus beschrieben, nicht irgendwie ja, berühmt und Weiber und Drogen, sondern was ganz anderes. Das fand ich dann hat mich der Film plötzlich ganz überrascht rechts überholt und hat mich eingefangen.
Ich liebe diesen Film mit Kate Hudson, Billy Crudup. Also diese Szene im Flugzeug, die du ansprichst, da singen sie alle Tiny Dancer, ne, von Elton John.
Ja, genau.
Genau, aber das erinnere ich noch, genau. Also ich finde das super. Das ist ja persifliert worden sozusagen nochmal später dann in diesem Animationsfilm Madagaskar, zu dem ihr ja auch,
wo wir die kleinen Pinguine sprechen, genau, die Szene.
Da gesteht ja auch, warte mal, die Giraffe dem Nilpferd, dass sie das Nilpferd liebt. Übrigens auch. Also ja, ganz genau, ernst, ganz genau. Besser hätte man Synchronstimmen nicht casten können als euch als Pinguine.
Weil die Geschichte da vor allem auch stimmt. Die Geschichte ist ja, dass die Pinguine eine Gang sind, die ja irgendwie zusammen und verschworen ist. Und einer von denen spricht nicht. Und das ist wie bei uns der Andi, der nicht spricht, der kaum. Also es ist genau, ich finde es besser. Es ist immer schön, wenn man eine schöne Backstory noch hat zu einer Geschichte. Und gerade wenn es um die Vermarktung von einem Film geht, ist es natürlich schön, wenn man Backstories hat. Und tatsächlich ist Madagaskar die Pinguine besser als das Original an dieser Stelle. Gefällt mir. Also es ist etwas, worauf ich auch wirklich stolz bin. Und Andi da auch wirklich 3-4 Mal was sagt. Und das ist auch wirklich brillant.
Und dann musst du ihn zu zwingen.
Nee, gar nicht. Wir waren alle sofort begeistert. Das war eh lustig. Als die erste Anfrage kam von Madagaskar, hieß es, hey, es gibt einen neuen Dreamworks-Film und die wollen, das sind 4 Pinguine, die wollen unbedingt, dass ihr die sprecht als Fanta 4. Und das finden wir super, aber der Andi, der konnte nicht zum genannten Zeitpunkt, war er nämlich im Urlaub weit weg. Nur Andi ist nicht da, er ist im Urlaub, da sagen sie, der Vierte muss eh nicht sprechen.
Entschuldige, so Andi.
Und das hat so super funktioniert. Andi hat natürlich trotzdem seine Sprechergage bekommen. Er sagt, Leute, wir teilen durch vier. Das ist eh eine alte Fanta-Regel. Alles, was reinkommt, wird durch vier geteilt. Egal, wer was dafür gemacht hat oder so. Jeder gibt halt, was er kann. Und Andi hat halt seinen Namen gegeben. Und dann später gab es dann noch Spin-offs davon, hat dann auch mal gesprochen. Aber gerade auch da, der Vierte spricht nicht was aus, haben wir trotzdem reinschreiben lassen in die Credits am Ende, dass der Vierte wird gesprochen von Andi Rieker, wo er gar nichts sagt.
Das ist aber ja, toll, aber das ist schön, aber ich glaube, das ist ja auch euer Erfolgsgeheimnis, ne? Aber also jetzt nochmal Soundtrack. Gibt es einen ultimativen Film-Soundtrack für dich als Musiker, der so ein bisschen Nostalgie, der dein Herz erwärmt, aber auch dein, also nicht nur dein persönliches, sondern auch dein Musikerherz?
Ja, also es, wie, also Green Book haben wir gehabt. Ja. Ich fand dann zum Beispiel auch, Jeff Russo ist ein großer Komponist, der eigentlich momentan gerade, glaube ich, alles vertont. Er hat sogar gerade Cyberpunk, gerade ein aktueller PC-Game-Blockbuster, das habe ich auch vertont. Und da habe ich die, wie hieß denn nochmal? Fargo gab es als Fernsehserie.
Ja.
Fand ich auch faszinierend übrigens. Und da hat Jeff Russo ein paar Sachen zugeschrieben, die so funky sind. Ich wollte sogar was samplen. Und da fing ich an, mich da reinzufuchsen. Und da von diesen ganzen Fargo-Verfilmungen gefallen mir die Soundtracks super gut. Weiß ich auch, da ist ein total absurder Song von Una Fiesta Sobra de Adriana Celentano dabei, der mal Jazz gemacht hat, was ich gar nicht wusste. Das fand ich zum Beispiel sehr erhellend. Tatsächlich finde ich in Soundtracks unheimlich viel Inspiration, nicht die komponiert wurde, also Jeff Russo in dem Fall schon, sondern was die Regisseure genauso wie diese große Arbeit, was für Dialoge, was für eine Geschichte, was für Schauspieler, ist ja auch Art Department, wie dann sagen, ey, wir haben diesen alten Buick aus den 50ern aufgerissen, um ihn zu drehen, geht's natürlich auch um die Musik, welcher Titel baut was ein und nichts in einem Film, nichts, gar nichts in der professionellen Produktion, das ist Zufall. Der Song, der im Radio nebenher läuft, während die Person reingeht, erzählt schon subconscious eine Geschichte.
Und das muss er ja auch, ne? Ohne sich ins Rampenlicht zu rücken.
Und wenn man sich einmal nur einen Abend mit dem Drehbuchautor an der Bar besoffen hat, weiß man, dass das denen völlig durch den Kopf geht, weil Musik auch tatsächlich die erste greifbare Emotion ist, die man haben kann. Du kannst dich hinsetzen und kannst pitchen und kannst erzählen, ja, der Film, da passiert das und da passiert das und dann malst du ein Bild und sagst so, aber was jemanden erreicht ist, du gehst rein, spielst einen Titel, alle müssen heulen. Keine Ahnung, stell dir vor, du hörst diesen Song von der Pate oder so und dann erzählt dir der Regisseur, ja, dann kommt der rein, sieht so aus und plötzlich sind alle und hören dir zu.
Ja.
Und deswegen ist das auch sehr, sehr wichtig und begleitet ganz früh schon auch einen Film. Und dann sieht man eben auch so ein bisschen durch die Diskografie, was den Regisseuren, Produzenten und Drehbuchautoren so eingefallen ist. Und dazu gehört eben die Fargo beispielsweise, und auch hier Oh Brother Where Art Thou von den Coen-Brüdern,
ja, die mit George Clooney,
die musikalisch ohnehin immer super interessante Sachen machen. Die haben mir komplett das Herz für Fiddler's Music geöffnet. Ich habe mir so eine Vinyl-Spezial Fiddler's mit 200 History of Fiddler's Musik geholt und ich träume immer noch davon, einen auf Country oder Fiddler's Music gebauten Rap-Song zu machen. Bisher ist es mir nicht gelungen und da sind auch ganz viele Sachen auch Oh Brother Where Art Thou.
Aber Wahnsinn, dass das so komplett konträr ist zu dem, was du ja eigentlich für Musik machst. Na, oder ist es nicht?
Guck doch mal einen Friseur auf den Kopf. Ist doch klar, dass ich das, was mich am wenigsten in meiner Arbeit berührt, am meisten. Rapmusik tatsächlich interessiert mich privat sozusagen gar nicht mehr. Das liegt aber auch daran, dass ich es wirklich seit 30 Jahren mache.
Okay, das stimmt. Vielleicht will man sich damit dann nicht unbedingt.
Und auch die Zeit, aus der das kommt, ist eine ganz andere. Also immer wieder werde ich auch überrascht von Rap. Checkern, die mir dann wieder tolle Tipps geben von Sachen, die so klingen wie so ein bisschen, wo meine Roots herkommen, zum 80er und 90er Rap. Aber die Inspiration für Inhalte, musikalisch bauen wir mit externen Leuten Sachen und dann versuchen wir eine gute Mischung zu finden, aus was uns gefällt und was irgendwie, von dem wir uns einbilden, ist ja angesagt. Das ist eh die große Herausforderung in der Musikwelt, / Popmusikwelt, groß zu werden oder erwachsen zu werden oder alt zu werden, ist das eben etwas, was aus einer Nische entstanden ist, ist oft, das sind ja meistens sind diese Trends eben auch, in denen man eben dann groß wird und ein großer Künstler wird und sich entwickelt, die kommen und die gehen und man ist nur ein Teil davon drin und die Professionalität beginnt dort, wo man eben guckt, ob man das weitertragen kann oder nicht, mit welchem Team umgebe ich mich und so. Aber trotzdem, Inspiration, Ideen müssen her und das geht jedem so, dazu muss man nicht Künstler professionell sein, das geht jedem so, der einen tollen Film sieht, der einen berührt, wo er einen Spruch mitbekommen hat, der ihm hilft in irgendeiner Situation. Das ist das ja, was Kunst macht und wo uns Kunst auch zusammenhält, uns alle miteinander. Wir Star Wars Fans können verstehen, dass oder hier, wir, man weiß, was ein pangalaktischer Donnergurgler. So, den gibt's heute Abend. Das heißt, du haust dich komplett weg am Restaurant am Ende der Galaxis. Und solche Sachen, das verbindet einen, so wie uns unsere Star Wars Erinnerungen verbinden oder mit Vater zusammen, Jill Brynner erinnern einen zusammen daran. Dann sind das Sachen. Ich habe meine erste 3D-TV-Erfahrung, habe ich mir die Blu-ray Gravity-Version mit Papa zusammen im Hobbykeller auf meinem eigenen Screen angeschaut. Guck mal, Papa, das ist 3D und das ist Science Fiction von heute. Super Sohn. Und das haben wir hervorragende Whisky getrunken. Auch das wird uns verbinden. Das sind Sachen, die was Kunst und Kultur ist. Und das andere ist, damit professionell umgehen, das ist halt auch Arbeit.
Das stimmt. Also insofern, aber das eine befruchtet ja so und so das andere, glaube ich, ne? Also deswegen, ich glaube, das Schöne ist, was du ja auch gerade gesagt hast, man versucht dann so in Schubladen zu denken und sagt, das eine ist Musik, das andere ist Film, aber am Ende ist ja alles miteinander verbunden, weil du ja eben auch gerade treffend absolut gesagt hast, dass die Musik ja auch situativ einen Film und eine Szene verändert, zum Guten und zum Schlechten. Ne? Also wenn die Musik schlecht eingesetzt wird, kann sie eine Szene kaputt machen. Wenn sie gut eingesetzt wird, kann sie eine Szene sensationell machen. Oder wenn sie, sage ich mal, Teil der Geschichte ist. Also sowas wie Drive zum Beispiel, der ja ein Film, der ja im Prinzip auch ohne Sprache funktioniert mit Ryan Gosling, der aber durch die, sag ich mal, Art und Weise, wie er gedreht wird, auch von den Farben her und auch von dem Einsatz der Musik, ja auch faszinierend ist, ne?
Also total. Manchmal baut alles auf dem Song. Oder manche Sachen, keine Ahnung, meine erste Berührung war eben sowas wie Spiel mir das Lied vom Tod oder auch Star Wars, die Musik. Gerade auch zum Beispiel Star Wars, ein super Beispiel übrigens auch nochmal, um nochmal zurückzukommen zu dieser unglaublichen Legende, die das nämlich auch in der Musik ist. Weil in den 70ern war es überwiegend der Neue, der Synthesizer, die Disco-Beats, elektronische Musik, synthetische Beats, war echt richtig groß. Das London Symphony Orchestra, was denn Star Wars Krieg der Sterne Score gespielt hat, war arbeitslos. Die waren billig zu haben. Deshalb haben sie den Score gemacht. Nicht, weil wir machen das so, sondern die waren günstig. Ich war mal in Los Angeles in so einem professionellen Arrangeurstudio, wo die tatsächlich live aufgenommen haben. Kannte jemand, der dort gearbeitet hat, hat das mal gezeigt. Ein riesengroßes Studio, wo quasi ein ganzes Orchester rein kann. Und die spielen von den Blättern den Score. Das war eben auch noch vor Laserdrucker und so. Dann wird an der Leinwand das eingespielt und die spielen das. Und dann stellen dann die Regisseure und die Musikautoren fest, okay, wir brauchen an der Stelle 10 Sekunden mehr und dort 10 Sekunden weniger und hier ein bisschen mehr Drama. Dann haben die oben Büroräume gehabt, wo 20 sogenannte Kopisten sitzen. Das sind Leute, die gesagt bekommen, ändere das und dann die Notenblätter neu schreiben, die Sheets. Und die dann für alle 30 Musiker, die unten sind, die alle neu schreiben, dann runtergehen, eine Viertelstunde später haben sie wieder alles und dann wird's neu gespielt. Professioneller Betrieb, nur für den Soundtrack arbeiten 150 Leute in so einer Turnhalle. Und heute ist das einer am Laptop, Jeff Russo sitzt an seinem Laptop und macht den Soundtrack für Fargo.
Obwohl auf der anderen Seite ja auch was mittlerweile auch super funktioniert, neben Konzerten der Fantastischen Vier sind ja auch, sag ich mal, Orchester, die Film-Soundtracks nachspielen. Also das ist auch
das Gefühl, das gibt's auch in Videogames. Du kannst hier auf der CES in Las Vegas oder wenn in Köln wieder die Dings ist, die Computermesse, die Game-Messe, dann werden auch die großen Hits von Mario und Zelda gespielt. Warum? Weil Musik uns emotional eine emotionale Erinnerung ist, sozusagen, also eine aktivierbare Erinnerung, wie so eine Tablette, die man einem dann erinnert, man sich, weißt du, damals, als wir uns geküsst haben, oder damals, als ich mit Papa im Kino war. Also das sind alles, also diese audiovisuelle, also Musik, Sound als Träger ist absolut, ist massiv.
Aber hast du, um nochmal drauf einzugehen, weil wir haben jetzt ja auch über deine Liebe oder unsere verbindende Liebe zu Star Wars gesprochen, und über die neuen Teile, die ich so okay finde, aber dann auch über die Wortkargheit eines Helden. The Mandalorian, ist das etwas, was du jetzt in der Neuzeit für die neue Generation der Star Wars Fans dir auch angeguckt hast und nachvollziehen kannst oder etwas, was du überhaupt nicht gut findest?
Ich hab's noch nicht gesehen.
Was?
Und zwar, ja, ich weiß, was du sagen willst, ich verstehe das auch. Ich habe aber darüber gelesen, dass die Kritiken gut finden. Es ist jetzt nicht die dramaturgische super knifflige Sache, aber es ist eben das, was es ist, wo alle sagen, das ist das Star Wars, was ihr kennt, ihr alten Herren. Das ist das Feeling. Und deswegen wird es sicher auch etwas sein. Ich bin noch nicht da. Ich habe einen solchen großen Pile of Shame. Ich habe ja alleine schon, weil ich so ein Better Call Saul Fan bin, habe ich mir die aktuelle Staffel, die ja schon fast ein Jahr alt ist, die liegt immer noch da in der Ecke. Ich habe mal nebenher so 3-4 andere Sachen runtergebinged, wie neulich Damen-Gambit. Und ich bin ein leidenschaftlicher Hobby-Schachspieler gewesen. Jetzt habe ich voll Bock, wieder einzusteigen.
Ich auch. Ich habe es auch gesehen. Ich finde es super.
Anya Taylor-Johnson ist super. Dann haben wir natürlich auf jeden Fall einen Termin, klar.
Oh, dann wird gebettelt.
Lass uns wieder flexen. Lass uns die alte... Sie spielt auch sizilianisch. Das ist auch meine... Also ich meine, sizilianisch ist das der Dieter Bohlen der Eröffnung. Sizilianisch und Karo Kann auf schwarz. Meine Güte.
Ja, okay, aber es wurde, dann ist das ein Date. Wir müssen uns so treffen. Wir setzen uns dann hin und dann spielen wir Schach, plaudern über die guten alten Zeiten.
Und hören uns Symphony Orchestra.
Yes! Das ist cool.
Ja, also Mandalorian steht noch auf der Pile of Shame, genauso wie noch eine ganze Reihe anderer Sachen. Aber das ist ja...
Ich bin mal gespannt, weil ich habe nämlich die erste Folge gesehen von The Mandalorian und dachte so, ich weiß nicht. Und dann bin ich voll reingerutscht.
Man muss jeder Serie, ich sag mal, 3 Folgen geben. Dann entfalten sich die Bögen. Dann hast du so eine Handvoll Leute kennengelernt und kennst deren Probleme und dann beginnt das zu wirken.
Ja, aber es ist hier so
Picard
cool.
Zum Beispiel. Picard ist auch so ein Ding. Habe ich die erste Folge gesehen und habe ich schon gemerkt, okay, das ist wahrscheinlich härterer Stoff als gedacht. Keine Ahnung, liegt auch noch. Es ist einfach auch, weißt du, wie die gute Flasche Wein oder die Weihnachtsschokolade, die wird das noch nicht aufgepackt. Aber ich glaube, dass solche Sachen auch nicht schlecht werden. Solange immer noch was da ist, was man abbingen kann, dann muss man die schönen Sachen nicht aus dem Schrank holen.
Das stimmt. Smudo, wir haben eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom, wo wir so ein bisschen herausfinden wollen, wie der Werdegang und vor allen Dingen, was dich in deiner Karriere, die ja beeindruckend ist, so angetrieben hat. Du bist, wie gesagt, ein Teil einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands und das werdet ihr für ganz lange Zeit sein. Seit 3 Jahrzehnten unterwegs. Ich habe mich ja sehr auf eure Tour gefreut, die ihr jetzt verschoben habt auf diesen Sommer. Oder nächsten Sommer, diesen Sommer?
Nee, auf diesen Sommer. Wobei das natürlich, das soll man dazu
relativ
sagen.
Ist, ne?
Wir fliegen ja alle auf Sicht hier. Und aber man kann eben, was Locations und Blocken und sowas angeht, immer nur das nehmen, was man kriegen kann. Und wir gucken halt bis dahin und wir werden sehen, wie es weitergeht.
Also ich habe großartige Erlebnisse schon bei Fanta 4 Konzerten gehabt. Und das ist etwas, das witzig ist. Ich verbinde eure Musik mit so vielen Meilenstein meines Lebens, das ist total genial. Das ist so ein bisschen, wenn man so sagt, der Soundtrack eines Lebens. Aber ich würde gerne mal wissen, was hat dir denn beim Erreichen deiner Ziele persönlich am meisten geholfen?
Meinst du jetzt als Film oder?
Nee, also jetzt für dich auch privat oder beruflich als Musiker. Was hat dir da am meisten geholfen? Welche Tugend oder welche Kaltschnäuzigkeit oder welche Art der Naivität in dem, also wie gesagt, ich habe es ja eben schon angesprochen, ihr seid eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands überhaupt. Wenn man sich das so zurück anguckt und dann einfach sieht, das muss ja auch erstmal jemand anders schaffen, 30 Jahre auf diesem Level.
Ja, also wenn ich jetzt so versuche zu überlegen, was sind denn die Kernfeatures gewesen, die uns so lange in mehr oder weniger erfolgreich haben zusammen sein lassen, uns 4 zum Beispiel als Band, beziehungsweise mit unserem 5. Mann, unserem Manager, man kann schon sagen, dass wir von Anfang an seither immer zusammen waren und gerade auch jetzt erst kürzlich, wir haben eine kleine Weihnachtsshow unter Pandemiebedingungen produziert, die wir dann in einer Halle in Stuttgart produziert hatten. Und mich und ich sind gemeinsam, weil wir keinen Bock auf Maske tragen hatten, den ganzen langen Weg vom Hotel bis zur Produktionsstätte, glaube ich, fast eine Stunde zu Fuß spazieren gegangen. Komplett durch die Innenstadt bis nach Cannstatt hoch und sind dabei an so vielen alten Stellen vorbeigekommen, die wir nach unserer Jugend kannten. Wir leben ja beide schon lange nicht mehr in Stuttgart. Und es hat sich auch sehr, sehr verändert, hat Michi erzählt. Dann laufen wir mit Michis Vater, der schon vor längerer Zeit gestorben ist, der liebte Modelleisenbahn über alles. Es kam vor, dass wenn Michi seine Eltern weg waren, eine Woche oder sowas im Urlaub, dann ist er zu Hause geblieben und haben wir uns mit vielen Freunden und reichlich Marihuana und Bier bei denen einquartiert und haben uns VHS-Kassetten geliehen und haben uns auch viele große Blockbuster angeguckt. Also ganz viel von meinem cineastischen Background habe ich aus jener Zeit auch nicht nüchtern konsumiert und kenne die Sachen daher. Und dann, wenn wir nicht mal weiter wussten, sind wir durch Michis Papas Videoschrank gegangen und dachten, wir finden jetzt die harten Schweinereien und haben dann einen Film gefunden. kommt so eine Eisenbahn angefahren irgendwie, diese grüne Krokodil aus der Schweiz, diese Eisenbahn kommt angefahren, eine Großaufnahme. Und dann kommt so eine 70er-Jahre-Tante mit so einem wallenden Blumenkleid und singt, komm und spiel mit mir, schananana. Und es ist ein Lied, eine Sendung gewesen über Modelleisenbahn, wendet sich eine Modelleisenbahn-Freak an Michis Vater. Später, als wir eine TV-Sendung hatten, die Vierteldimension, die wir für Premiere Jetzt geil gedreht hatten, haben wir 26 Folgen gedreht, haben wir auch unter anderem bei Michi unterm Dach auf Papas Modelleisenbahn gespielt, wo der Michi sich dann so hinsetzt auf so einen Hocker, pft, macht er, weil die Luft entweicht. Und er geht hoch und nochmal. Pft, 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 pft. Und dann wackelt er mit dem ganzen Körper und macht so ein Eisenbahngeräusch mit dem Stuhl. Pft, 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 pft. Wir mussten so hammer ablachen. All die ganzen Sachen. So, Jahrzehnte später laufen Michi und ich also durch den Park hier in Stuttgart, durch den Nebel zu unserer Produktionsstätte. Und dann laufen wir an Stuttgart 21 vorbei, diese riesen Bahnbaustelle. Und es kommen über ganz, ganz fließen 10 Gleise. Einige davon funktionieren, andere nicht. Die sind noch alle im Bau. Sieht mächtig aus. Du siehst Cannstatt im Tal, auf die andere Seite die Weinberge und da drüber fahren die ganzen Bahnen. Und dann fährt so eine Bahn vorbei. Und Michi sagt zu mir, so war das früher. Da bin ich hier mit Vater gestanden, hat gesagt, Michael, das ist eine SR22, die kommt gerade aus und erzählt mir die Bahn. Und ich musste so lachen, weil Michi jetzt, ja, keine Ahnung, 20 Jahre jünger ist, wie sein Vater, als er gestorben ist. Und es sieht so ein bisschen aus wie er. Und dann macht er ihn nach und ich sehe die Bahn und stehe in Stuttgart an einem Ort, wo ich die ganze Zeit nie war in Stuttgart und dachte mir, das ist das, was wir Fandas sind. Wir kennen uns so lange, wir sind wie Brüder und so und manchmal erzählen wir uns Geschichten, die wir noch nicht voneinander kannten und lachen darüber und machen das so, mit so viel Humor und das ist nie weg gewesen. In der Zeit, in der wir mit der Band arbeiten, kam es wieder vor, dass ich andere Bands kennenlerne, die Booking-Firma hatten oder das Label, die kommen und gegangen sind und so. Und wir vier sind einfach immer, wir verstehen uns immer. Selbst wenn wir uns, also wir sind immer witzig und immer irgendwie füreinander da. Das ist eine ganz merkwürdige Form von Solidarität. Und ich glaube, das ist Zufall. Aber die ist halt passiert. Die ist sicher auch befördert, weil wir so früh schon Erfolg hatten und so früh uns auch das Selbstbewusstsein bekommen hatten. Und weil wir immer für die gleichen Sachen und Ziele kämpfen. Jetzt zum Beispiel engagieren wir uns ja für diese Luca-App mal als Beispiel rund um die Pandemie. Das ist etwas, was überwiegend mich und ich machen, in der Öffentlichkeit hauptsächlich ich, die anderen beiden sind aber trotzdem mit dabei. Und wir sind auch quasi alle, wie gesagt, unsere ganzen Einnahmen, wir teilen uns immer alles, egal. Wer hat den Song geschrieben? Egal, wer hat den Hit gemacht? Wer hat sich das Cover? Egal, alle kriegen immer alle das Gleiche bei den Fandas. Und das hat sich immer als sehr, sehr gut erwiesen. Und das würde ich sagen, das ist ein Rezept, dass man den Humor nicht verliert und dass man immer irgendwie füreinander da ist, eine gewisse Solidarität.
Und Vertrauen vor allen Dingen, oder?
Ein blöder Spruch auch noch, der irgendwie behämmert ist, aber der auch immer gut funktioniert hat, wir waren mal in 1995 oder sowas, wollte Sony USA uns mal veröffentlichen. Wir waren in New York, haben die besucht, dieses Hauptquartier da und es war auch Musikmesse und wir haben da gespielt, übrigens mit Blur zusammen an einem Abend, was wir an dem Abend gar nicht wussten, aber das war, Blur wurde auch vorgestellt im amerikanischen Publikum und da hatte irgendein Manager gesagt, irgendwie kam so ein geflügeltes Wort rum, be nice on the way up, because you will meet the people on the way down. Und das finde ich so, das ist so ein absolutes Weisheit und Mantra. Immer direkt persönlich da sein, wenn es eng wird, mit den Leuten reden, egal wer das ist, wenn du Krach mit der Band hast oder Krach mit Mitarbeitern oder sowas. Und immer freundlich bleiben, immer Respekt, auch wenn dir einer begegnet. Ich habe eine Zeit lang mit Udo Lindenberg ein paar Sachen gemacht, wo man, wenn der so redet, denkt, der ist verrückt. Aber das ist ja nicht. Man muss nur hinter diesem verrückten Art zu reden, das versuchen zu lesen, was da ist und einfach wirklich jeden ernst nehmen. Das ist wirklich etwas, was mir so persönlich immer ganz gut geholfen hat zu manövrieren und wo ich auch im Nachhinein sagen könnte, viele von den Beziehungen, die mir heute was gebracht haben, sind vor 15 Jahren durch eine zufällige Begegnung entstanden, wo man gegenseitig miteinander Respekt bekommen hat.
Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also ich finde es sehr bewundernswert, wie ihr miteinander umgeht und man sieht das ja auch, ob man das jetzt vor der Kamera oder hinter der Kamera erlebt. Das ist immer sehr harmonisch, ne, wie du es ja eben gerade beschrieben hast, auch im Streit, aber ich finde, was ihr einfach ausstrahlt, ist so eine unfassbare positive Einstellung zum Leben und zu dem, was da passiert und vor allen Dingen das Vertrauen. Ich meine, das ist ja so, wir leben in einem Business oder arbeiten in einem Business, das ja auch sehr viel Oberflächlichkeit mit sich bringt und da ist es, glaube ich, umso wichtiger, wenn man da diese Bodenständigkeit auch immer noch hat und über Witze lachen kann, die oder Dinge, die man vorher so noch nicht gesehen hat. Ich finde
vielleicht das ist das Schwäbische in uns.
Das Schwäbische.
Schwäbische, was uns so erfolgreich macht.
Gibt es denn einen Ratschlag, auf den du im Laufe deiner Karriere hättest verzichten können?
Tja, vielleicht. Ich kann es ja wirklich nicht identifizieren. Ich dachte, du fragst mich jetzt einen Ratschlag, der war wirklich richtig gut, weil das war nämlich der von als wir mit unserem Manager Bär uns einigen wollten, haben uns gerade kennengelernt. Irgendeiner von wollte mir einen Vertrag machen über unsere Zusammenarbeit und ich wusste nicht, wen ich fragen könnte. Und da habe ich ein Telefonbuch, weil ich nicht wusste, Ralf Siegel, der hat was mit Musik zu tun. München, Münchner Telefonbuch, Ralf Siegel Management gefunden, angerufen. Da waren Mitarbeiter dran und habe ihm erzählt, wir haben eine Band und keine Ahnung und einen Manager, wir wissen nicht, wie wir das Geld aufteilen sollen. Wenn alle dafür sind, würde ich sagen, alle kriegen das Gleiche. Das war bis heute sozusagen der Ratschlag, der bis heute.
Und wer war das? Von wem hast du
den? Habe ich bis heute nicht rausfinden können, wer das war. Ich habe es auch. Ich habe später mal Ralf Siegel kennengelernt und ihn gefragt. Er wusste es auch nicht, wer es hätte sein können. Aber das ist so etwas. Aber ein Ratschlag, auf den ich verzichten könnte. Keine Ahnung. Nee. Also
mit dem Erfolg, ist es denn bei euch jemand so gewesen, dass mit dem Erfolg, ich meine, ihr habt ja auch Solo-Dinge gemacht, dass irgendjemand mal gesagt hat, das ist ja immer diese Geschichte in den Filmen, ob das jetzt Bohemian Rhapsody ist oder, ja, ne, dass da immer einer rausgecatcht wird von außen und gesagt wird, ey, ohne die bist du viel stärker?
Das ist so ein komisches Klischee. Das ist so, ich sag mal, das ist die Rolle der Yoko Ono sozusagen immer. Ja. Ne? Komm, also das ist in echt ist das nicht so. Ich finde, das ist eine dramaturgische Variante von oder eine dramaturgische Kniff, um Zweifel darzustellen, dass man mit was nicht klar ist. Also in meiner Erfahrung nach ist es so, dass man die Entscheidung schon selber trifft. Aber jeder Rat und sei er noch von jemandem so inkompetent wie möglich, solange man sich überlegt, oh, warum sagt er das, aus welcher Perspektive sagt er das, macht es dann noch Sinn, kann das ein guter Rat sein. Also als Beispiel, wenn ich aus dem Studio kam, früher noch zu Hause gewohnt habe und den neuen Titel vorgespielt habe und Mama vorgespielt habe, die in der Küche stand, und ich das so vorspiele, hör mal, wir haben neue Sachen gemacht, und sie hört sich das so an und kocht einfach weiter und dann sage ich, ja, hör doch mal. Ja, wieso? Ich höre doch. Dann weiß ich, es ist kein Hit dabei gewesen. Und so. Also sie muss nicht ein Musikprofi sein, um mir einen guten Rat zu geben. Dann sehe ich das ja auch so. Oder es kam aber auch vor, dass, keine Ahnung, wirklich enge Freunde oder eine Freundin gehabt, die habe ich angefangen, diese Südfunk sagt die Wahrheitssendung, eine recht spießige Sendung, im Dritten bin ich dafür angefragt worden. War beim Casting, kam gut klar mit den Leuten, fand es ganz niedlich und toll. Wenn du den Scheiß machst, kannst du mich mal schmecken. Dachte ich, okay, woran liegt das? So, und trotzdem, wenn so ein Spruch kommt, fange ich an zu überlegen, woran könnte das liegen, und mache mir wirklich die Gedanken. Und habe mich aber doch dazu entschlossen. Also es ist ja, solange Zweifel, und ich sage, wenn eine Entscheidung, die man für was Größeres hält, nochmal mehrfach überlegt wird, dann ist es doch in Ordnung. Kommt natürlich auch vor, dass du Sachen machst, wo du sagst, ah, hätte ich vielleicht doch machen sollen. Aber weißt du halt hinterher nie. Man muss schon wissen, dass man die Entscheidung in der Gegenwart fällt.
Ja, und vor allen Dingen, du lernst ja auch aus jeder Entscheidung, ne? Also es kann dir kein anderer ja sagen, wie du dein Leben zu leben hast. Weil
und im Kern lieber mal etwas machen und falsch machen, genau, als gar nichts machen.
Genau, genauso sehe ich das auch. Wenn ich wage, denn ich gewinne, das ist auch so ein Klischeespruch, aber ich finde, der passt auch perfekt dazu. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Das ist auch so, ist schwierig. Klingt so ein bisschen doof, aber dass man mich ich finde es nicht selbstverständlich, dass man mir die ganze Zeit, also dass ich bekannt sein müsste sozusagen. Das ist merkwürdig, weil ich seit 30 Jahren der Smudo bin und sowas, aber es ist über, viele denken, ah, du kannst doch diesen, kannst jenes machen, aber das stimmt nicht. Das ist etwas, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, so würde ich mal sagen. Aber vielleicht ist es auch sehr, sehr konstruiert.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, du machst ja etwas, weil es dir Spaß macht, aber das, was dir Spaß macht, hat dich ja in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer ganz anderen Person gemacht.
Ich habe so Diskussionen eher mit Leuten im Umfeld von Medien und sagen, das kannst du auch nicht machen, weil dich kenne ich doch oder sowas wegen dem und dem. Du kannst doch nicht extra jetzt hier, du musst doch nicht selber jetzt deine, keine Ahnung, deine Hosen bei der Reinigung abholen, oder du kannst doch jetzt nicht wirklich im Ernst mit dem Bollerwagen in Edeka gehen und für uns alle, doch, kann ich da, klar kann ich das. Ich kann die ganzen Mineralwasserkisten nicht von Hand darüber schleppen. Und ich habe keinen Butler, der sie mir holt.
Noch nicht.
Ja, ich habe mal versucht, eine Haushaltshilfe über so eine richtige Haushälterin zu heiern. Und habe bei so schickimicki-Blankeneser Haushalt, und die haben mich ausgelacht. weil wir nur 200, auch nur auf 200 Quadratmetern leben. Das ist zu kleiner Haushalt.
Ach so.
Ja, das ist verrückt, das ist zu klein. Wenn sie nur halbtags kommen und dann kommen die und rechnen die dir alles vor mit den ganzen Nebenkosten, und dann denkst du, boah, 150 Riesen im Jahr für alles, das kann ich nicht bezahlen.
Wie, wofür?
Dass sie den ganzen Tag da sind, die Kinder machen, einkaufen und so weiter und so weiter. Dass sie quasi alles machen, was man sonst im Haushalt macht. Das kostet Schweinegeld.
Also ich dachte, du wohnst da im Schloss von Downton Abbey.
Über war ich übrigens mal, da stinkt's nach Katzenpisse.
Ja, ich weiß. Und vor allen Dingen, ich war da auch mal, ich habe da mal gedreht.
Highclere Castle.
Highclere Castle.
Und der vor beste allen Garten, aber ist das nicht ein wundervoller Garten?
Und der Blick, aber das Witzige ist ja, ich glaube, wie viele Zimmer sind das? 100? Und davon sind irgendwie nur
die drehen 15, nur in 6 oder so.
Ja, genau. 15 benutzbar und der Rest ist wirklich so, ne?
Ja, natürlich. Ich glaube, das ist ein alter Kasten und das kostet auch ein Schweinegeld, ist mit nichts zu, kann man nicht, nur Geld, kostet nur Geld.
Ja, Downton Abbey hat die gerettet, ne? Weil die im Prinzip durch die Dreharbeiten diesen ganzen
eine Wallfahrtsstätte gemacht haben.
Ja, und jetzt können sie die Zimmer einzeln renovieren. Aber das ist, ich glaube, romantischer, als es am Ende wirklich ist. Was bedeutet für dich Erfolg?
Erfolg ist nicht unbedingt monetär, wobei, finde ich, Geld schon eine große Rolle spielt, weil man sich natürlich dann Sachen machen kann, die man den Rücken frei hält, was wirklich ein großer Luxus ist. Aber Erfolg ist auch einfach, wenn was klappt. Also keine Ahnung, gerade hier bei der Luca-App, da geht's gar nicht um Geld im Moment. Da geht's aber darum, dass es erfolgreich ist. Endlich ruft mich Spahn zurück. Ja, das war geil. Ich lieg auf dem Sofa und langweile mich und dudel in meinem WhatsApp rum. Plötzlich macht's Pling und dann meldet sich das Gesundheitsministerium. Das war schon
cool. Aber wie sind die an deine Nummer gekommen? Weil du
ich habe in der Bild-Zeitung und bei Tier Online Interviews gemacht, Leute, die ich kenne, und Gas gegeben, hat gesagt, wir haben eine tolle Lösung, Spahn ruft nicht zurück, weil ich gehofft habe, dass Bernd Spahn da sagt, ey, Alter, hast du schon gelesen?
Und, und da hat dann Jens Spahn auch zu dir gesagt, ich habe
und
gelesen.
Über smudo.com, also meine, ich habe eine Adresse, die an die kommt man locker ran, und die haben die eiskalt angeklingelt.
Und dann hat das Gesundheitsministerium dich um Rückruf gebeten.
Ein Mitarbeiter hat gesagt, können wir einen Telefontermin klar machen. Ja, gerne, können wir gerne machen. Ja, aber es sind auch alles nur Menschen und die sind ja auch, also die haben tausende von Sachen auf dem Tisch. Das ist
ja, sind klar, interessiert an der Lösung.
Wenn das Modo mit der App daherkommt, dass das nicht zuerst auffällt, ist doch klar, dass es eine Weile dauert.
Aber trotzdem doch irgendwie geil.
Das war schön, das war Erfolg. So, das war auch, ja, Erfolg, ja! Kann aber auch im Kleinen sein. Ich habe meiner großen Tochter zu Weihnachten so eine Art Murmelbahn geschenkt, die aber eigentlich wie ein Computer ist. Du kannst da so einzelne Elemente ändern und dann ist das wie ein Programmieren. Und ich habe das, glaube ich, mir selbst geschenkt. Im Moment steht's bei mir. Und dann habe ich auch heute Morgen auch ein Puzzle gelöst. Und fast, ja, als die Murmel da so durchliefen, war auch erfolgreich. Dafür ist das der Zauber von Videogames, dass es einem ganz kurz diesen Dopamin-Kick gibt, etwas Erfolgreiches gemacht zu haben.
Im Kleinen wie im Großen.
Ja.
Ja, das kann ich aber verstehen, aber das ist auch wichtig. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was passiert wäre, wenn du Thomas D. damals nicht in Grund und Boden geredet hättest im Kino, als er Star Wars geguckt hat, du und dein Bruder, oder Michi Beck kennengelernt hättest oder Andy?
Also
wenn du nicht Teil der Fantas geworden wärst?
Ja, also es gibt eine Reihe Zufälle, die dazu geführt haben, dass wir das sind, was wir jetzt sind. Aber was wäre, wenn das alles nicht gewesen wäre? Ich war ja echt ein Computer-Geek. Über die Computer-Geekness habe ich eigentlich Andy kennengelernt und am Ende sind daraus die Fantas entstanden. Aber ich glaube, ich hätte schon mich weiter, weil diese Liebe zu Computergames habe ich bis heute. Und die Liebe zu Hip-Hop hat diesen langen Weg nicht gehalten. Es ist schon so, dass ich, glaube ich, bei dem Genre geblieben wäre. Ich habe eine Zeit lang auch programmiert in Maschinensprache und habe auch eine Zeit lang Spiele programmiert. Das war früher aber eine One-Man-Show. Da hat ein Programmierer die ganze Welt erschaffen, in der das stattfindet. Später wurden das Teams und heute sind das große, genau, der Game-Film Wargames. Und heute sind das große Multimillionen-Produktionen, auch mit ganz vielen Künstlern drin. Aber immer noch ein wundervolles Business und eine großartige Kunst auch. Und ich denke, ich hätte irgendwann den Anschluss verloren, aber ich hätte die Liebe zum Genre gehabt. Und weil ich das Wort tatsächlich auch mag, immer schon damals total viel gelesen, auch geschrieben habe, ich könnte mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich irgendwie geschrieben, ich könnte mir vorstellen, ich wäre im Gaming-Journalismus gelandet am Ende.
Wirklich?
Und das, ja, ich habe auch Kontakte sozusagen aus dieser Generation von Leuten. Das ist auch so ein bisschen mein Schlag, Leute. Und oder vielleicht wäre ich so jemand wie Gronkh, weißt du, vielleicht hätte ich auch meinen Twitch-Kanal. Vielleicht ist es ein bisschen fest aus meiner Generation raus, aber wenn ich die Zeit hätte, würde ich auch Altherren-Gaming machen auf dem Ding. So in diese Richtung, glaube ich, würde das gehen.
Aber und warum machst du es nicht parallel jetzt zu dem, was du so und so machst? Oder ist das einfach eine Zeitfrage?
Also das speziell jetzt nicht, aber gerade Kollege Gronkh habe ich mit dem schon zwei, drei Produktionen gemacht und ich arbeite gerade mit ein paar Leuten zusammen an einem Projekt, was mit Gaming zu tun hat und vielleicht lasse ich das dann nochmal aufflammen und vielleicht wird da was Größeres draus. Deshalb, weil das Genre ist da, es gefällt mir. Ich habe auch hier mit den Fantas, keine Ahnung, bei der Produktion von unserer Virtual Reality App war ich mit federführend mit dabei. Ach, wir haben mal so ein Pinball gemacht fürs iPhone. Das war auch leider glücklos, aber das ist immer schon mein Ding gewesen. Und klar, jetzt eben auch bei der Luca-App, die Computer-Geekness, und das ist schon mein Thema.
Ja, spannend.
Ja.
Also da bist du auf jeden Fall, wärst du auch gut aufgehoben. Ich habe jetzt mal so eine kleine Fragerunde und du gibst mir einfach eine Antwort darauf und sagst mir dann auch, warum.
Ja.
Du bist ja, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, wie ich, großer Star-Wars-Fan. Stell dir vor, du planst einen Star-Wars-Filmmarathon. Mit wem könntest du diesen am besten durchziehen?
Michael Beck, brauchst du gar nicht weiter.
Achso, okay, ich hätte jetzt auch Michi Beck.
Ja, auf jeden Fall, ja? Nur okay. Michi Beck.
Warum?
Michi Beck ist der größte Star-Wars-Fan.
Wirklich?
Also mit mir zusammen, sogar noch ein bisschen größer. Ich meine, wir waren auf der vorletzten Premiere da waren wir bei The Voice noch, da haben wir gemeinsam irgendwie über ProSieben-Tickets klar machen können, waren wir bei der Premiere, hat einen Riesenspaß gehabt.
Wart ihr damals in Berlin bei der Premiere oder wart ihr bei der in London? Berlin.
Und Michi war jetzt bei der in London und hat gesagt, die wurde irgendwie so ein bisschen verarscht, kann man sich davor. Aber da war der zum Beispiel mal als Beispiel.
Aber ich war bei Episode, ich habe die damals gemacht für ProSieben und zwar Episode 7 in London auf dem Leicester Square.
Ich habe dich auch irgendwo auf dem Stream gesehen. Genau, wir waren nämlich in Berlin.
Oh, das war so geil. Ey, George Lucas, Anthony Daniels, Harrison Ford, Mark Hamill. Ey, das war so unfassbar. Ich meine,
Harrison Ford, für mich als Pilot ist Harrison Ford, der Pilot des Rasenden Falken darstellt und selber auch Pilot ist übrigens.
Und ein paar Abstürze hatte und immer wieder aussteigt. Zwei hatte er.
Einen zweiten. Ja. Also ich weiß, dass auf dem Golfplatz abgestürzt ist und das war echt arschknapp.
Ja.
Und dann ist er einmal falsch gelandet.
Achso, okay, das ist
dann
letzter.
Auf dem Taxiway. Und dann hat er auch noch im Funk gesagt, welche Boeing hatten da. Und dann ist er selber drüber geflogen. Und dann ist er auch selber bei der FAA angezeigt und hat gemeint, ich bin der Trottel gewesen, der darüber geflogen ist.
Ja, okay, da hast du natürlich Sympathien zu. Aber Michi Beck ist noch größer. Also der hat alles weggebinged und kann sich neben dich und deinem Bruder setzen.
Ich weiß nicht, aber Mandalorian, aber klar, das könnte der, auf jeden Fall. Und er ist ja auch derjenige mit der Star-Wars-Platte, der sie damals gekratzt hat bei unserem. Das ist auf jeden Fall.
Sie ist wunderschön.
Sehr wichtig, sie ist wunderschön.
Wenn du unfassbar aufgeregt bist, was würdest du machen, um deinen Puls wieder zu beruhigen? Mit einem Rennauto die Nordschleife auf dem Nürburgring fahren, vor 20.000 Menschen auf die Bühne gehen oder mit dem Flugzeug mal eben eine Kurzstrecke zurücklegen?
Also tatsächlich ist Fliegen dasjenige, was mich am meisten entspannen würde. In einer echten Situation, wie, oh Gott, bin ich aufgeregt, würde ich eher zum nächsten Schnaps greifen auf die Schnelle, was auch immer, vor der Show oder so. Aber
bist du das, ne?
Geht so. Wenn wir eine neue Show machen zum Beispiel, als wir jetzt mit der Kettenfantastik-Tour zum ersten Mal unterwegs sind, wenn wir auch nach diesem ganzen Lockdown mal wieder spielen werden, wird das sicher eine gesunde Aufregung sein, die man ganz schön abdämpfen könnte mit so einem kleinen Willi. Aber von den drei genannten Sachen ist auf jeden Fall, das Autorennen ist immer aufregend, extrem aufregend. Das ist der überhaupt ein Start zu fahren im Autorennen, ist immer der größte Kick, übrigens auch virtuell. Wenn du virtuell online gegen andere fährst, das ist einfach unglaublich aufregend. Fliegen und dann eine Show, natürlich, da bin ich mit meiner Band, da sind wir sowieso hyped, wenn viele Leute da sind. Oh mein Gott, wie ich das vermisse, die ganz viele Leute da sind, das ist echt.
Ja, der Energie, das ist die einfach, Energiezufuhr.
Das
ne?
ist eine Kommunikation auch, die wirklich Druff bringt. Und Fliegen ist, natürlich ist es auch aufregend, aber das ist so eine, also beim Fliegen nennt man Aufmerksamkeitserregung sozusagen. Sie ist in dem Level aufmerksam, in diesem Level erregt, dass man eine gesteigerte Aufmerksamkeit hat. Wenn die Erregung zu groß ist, kann das Panik, Angst oder sonst, dann kriegt man einen Tunnelblick. Und das ist, beim Fliegen ist das, und wenn du dann erstmal unterwegs bist, ist alles so schön geregelt. Du gehst durch deine Prozeduren. Die ganze Sache ist auch wie eine gute Geschichte. Es hat einen Anfang und ein Ende. Und es geht auch immer gut aus. Und das ist einfach sehr beruhigend. Während du im Auto unterwegs bist, hast du überall Verkehr, musst das machen. Oh Gott, wie fährt denn der? Beim Fliegen ist alles cool. Alle sind füreinander da. Der Funk. Man ist immer partnerschaftlich unterwegs. Und gerade dieses geregelte Ablauf nach Checklisten alles machen und geordnet, damit man eben viel mentale Kraft hat, wenn was Unvorhergesehenes passiert. Aber einfach, um sicher zu machen. Und dieses ganze Environment ist unglaublich beruhigend.
Ja, also das wäre dann im Prinzip die Wahl der Waffen.
Deswegen sind die Piloten auch alle so Schlaftabletten. Also hier, schon viele Jahre geflogen und einmal im Jahr muss ich einen Checkflug machen. Und hatte außen erfahrener Flieger zu mir gesagt, ich hau die Knöpfe rein, dann sagt er, und dann hinterher gibt's so ein Debriefing, dann sagt er, was man besser machen kann, und dann sagt er auch, du machst es alles schon sehr gut, da gibt's nicht viel zu sagen, aber du kannst nur noch ein bisschen cooler werden, so ein bisschen lockerer werden, kleine Sekunde mehr verstreichen lassen beim Knöpfe drücken und sowas, einfach nur, um sich
also nochmal sicher zu gehen. Also bist du dann jemand, der direkt zugreift und sozusagen,
nee, das nicht, aber ich flieg seit 10 Jahren in der Mühle, ich war, wenn ich das Ding anmache, dann drücke ich alle Knöpfe, und na klar, wenn man dann im Flug den falsch drückt, drückst du außerdem die Zündung aus, statt das Eislicht anzumachen. Und dann hast du halt rechts mal kurz keine Power. So, wenn ich das Eislicht anmache, gucke ich schon ganz genau nach. Aber hat er mir das so gesagt. So,
in der Ruhe liegt die Kraft.
Ja, genau. Und seitdem bemühe ich mich.
Ja, aber das kannst du bestimmt auch gut.
Kommt auch mit dem Alter.
Smudo, es war mir eine große Freude, mit dir zu plaudern. Ich habe eine letzte Frage noch
an dich.
Welcher Filmtitel passt perfekt zu deinem Leben? Gibt es da einen? Einen vorhandenen oder einen ausgedachten?
Dabei wollte ich immer nur meine Ruhe haben. Könnte ein guter Titel sein. Aber ich bin echt neugierig. Ich lasse mich gerne mitreißen von Sachen. Mach das dann auch. Aber eigentlich bin ich jemand, der gerne in Ruhe hat. Und dann auch zur Misanthropie neigt. So, keinen Bock auf Leute hat und so. Aber ich weiß auch, dass das nicht das 3 Tage lang durchgezogen habe. Dann ist das wieder anders. Eigentlich ich bin total neugierig. Und über die Neugier kann man mich viel kriegen. Und eigentlich bin ich aber auch total faul. Und deswegen kann man sagen, ich will eigentlich nur meine Ruhe haben.
Sehr schön. Smudo, ich danke dir für das Gespräch. Ich freue mich auf unser Schachspiel.
Yeah.
Alles Liebe.
Du auch. Ciao.
Ciao. Also, denkt dran. All das gibt es auf Disney+. Meldet euch jetzt an unter disneyplus.com. Viel Spaß.